Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und rede heute mit Reini und Silvia über das erste deutschsprachige Rollenspiel aus Deutschland, Midgard. Und los geht's.
Genau, und deswegen rede ich heute mit der Silvia und mit dem Reini.
Hallo.
Hallo.
Über das Thema Midgard. Midgard ist ja ein relativ altes Rollenspiel, wie wir wissen. Ich habe heute zum Beispiel die Info gekriegt von einer Verkäuferin aus Linz, die damals DSA 1 und DSA 2 verkauft hat, dass es anscheinend immer wieder so den Hickhack zwischen Midgard und DSA gegeben hat.
Wirklich? Also das hätte ich jetzt nur nicht so mitgekriegt, aber mag natürlich sein. Midgard ist ja bei uns ein eher unbekanntes Rollenspiel, war eigentlich immer so mein Eindruck, eher. Also bei uns, als ich mit Rollenspielen angefangen habe, hat es gegeben D&D und DSA und Midgard eigentlich in die Geschäften, die Ladengeschäfte bei uns nicht. Für mich war ist das mit im Wesentlichen mit Amazon eigentlich erst überhaupt möglich gewesen zu kaufen.
Also ich habe zum Beispiel den ersten Kontakt gehabt mit Midgard in der Schulbibliothek.
Wirklich?
Mhm. Und das war definitiv die 2er-Version.
Ja. Du kennst das länger wie ich, aber hast wahrscheinlich weniger gespielt.
Ich habe es weniger gespielt, mhm, wie du. Ich kenne es länger. Und ja, war spannend. Ja, es war so eine rote Buchse, wenn ich mich richtig erinnert. Ja, lange sehr wurscht. Wie war dein Zugang oder wie bist du auf das gestoßen, Silvia?
Ich bin zu einer Runde eingeladen worden.
Ganz plakativ, wir müssen jetzt Mikro spielen, du machst mit, oder wie?
Nein, ich habe einmal eine Rollenspielpause gemacht und dann haben wir mit dem Smaßgrifter-Abenteuer angefangen von Hupperich.
Das ist recht bekannt in unserem Umfeld, sage ich
einmal. Recht bekannt in unserem Umfeld. Und wir haben es auf Midgard gespielt. Die meisten anderen spielen es in andere Rollenspielversionen oder Systeme. Aber es hat sehr davon profitiert, dass wir es wirklich im Originalen gespielt haben.
Also es ist für Midgard rausgekommen?
Das ist für Midgard rausgekommen, ja.
Weil der Hupperich ist eigentlich ein Autor, der viel schreibt für Midgard. Und der hat das Abenteuer geschrieben.
Das war nicht der Midgard entwickelt hat?
Nein. Okay. Der hat eher so lange, komplexe Abenteuer geschrieben, eigentlich. Und dieses Maßgrifter-Kampagne haben wir sich ja ein Jahr gespielt, oder?
Konnte jetzt gar nicht sagen, wie lange wir wirklich gespielt haben daran. Aber die Midgard-Abenteuer sind immer so Sachen, die man so... Wir haben immer so 2-3 Monate noch am Abenteuer gespielt. Schätze.
Und wir haben
zweimal im Monat ist unsere reguläre Spielzeit für Midgard gewesen. Bisher zumindest immer.
So 5-6 Stunden wahrscheinlich am Stück.
Mhm. So was in der Art. Und das hat eigentlich recht gut hingehauen. Es ist ja natürlich auch immer, wie du sicher warst, mit der Terminfindung bei manchen Leuten ein Problem. Zweimal im Monat, es ist so das Maximum bei den Leuten, mit denen ich sonst so spiele.
Ja, je öder das wird, desto schwieriger wird es aus sozialen Verpflichtungen wie Kinder, ja. Familie generell. Mhm. Aber ja, wenn man jung ist und Schüler ist oder Student ist, dann hat man noch wesentlich mehr Zeit. Aber wenn wir zurückgehen, 81 ist die erste Version rausgekommen, 85 die zweite, 89 die dritte, 2000 die vierte, 2013 die fünfte, geht davon aus, du bist mit der vierten eingestiegen.
Genau, ganz richtig. Die vierte Edition bin ich eingestiegen. Ich habe nur ein paar Sachen von der dritten Edition so mitgenommen irgendwie oder so Abenteuer im Wesentlichen, was dann rausgekommen sind für die dritte Edition, die dann auch in der vierten spielbar waren, mir gekauft. Und ja, das hat eigentlich recht gut funktioniert. Aber vierte Edition war der Start. Genau. Und naja, mittlerweile habe ich zwar die erste Edition von Midgard, weil es da so ein Retro-Buch rausgebracht haben. Und ja, das habe ich allerdings noch nicht bespielt.
Ist die recht unterschiedlich von der 4er oder von der 5er?
Mein Eindruck war, dass Midgard eigentlich recht gut zum Konvertieren ist innerhalb der Versionen. Also es gibt ja Rollenspiele, wo das überhaupt nicht so ist, wo du Sachen, die aus der vorigen Version oder aus der vorvorigen Version waren, Abenteuer zum Beispiel oder Hintergrundbände, nicht mehr verwenden kannst. Ist da nicht so. Man kann eigentlich alles nur verwenden. In der Fünfer, mit der Fünfer ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil diese Sache, da würde man jetzt ein bisschen in die Regeln reingehen, also die Sache mit die Gerade, das ist so die Stufen von Midgard, ein bisschen anders gewichtet sind, gewertet sind. Man steigt schneller auf, man kriegt schneller eine neue Stufe. Man muss ein bisschen konvertieren, aber es funktioniert trotzdem.
Mhm. Okay. Das heißt aber im Endeffekt, kann man es ähnlich sagen, wie wenn es bei Cthulhu ist, dass du sagst, okay, du hast jetzt 10, 20 Euro Publikation, dann kannst du es trotzdem noch verhältnismäßig einfach konvertieren.
Eigentlich schon. Also zum Beispiel, wenn du heute Midgard 5 kaufst, was die aktuelle Version ist, und du findest irgendwo in einem Bücherflohmarkt ein Midgard 3 Abenteuer, und du kennst dich ein bisschen aus mit dem System, du kannst das konvertieren, du kannst das spielen, es ist überhaupt kein Problem. Eigentlich.
Gehen wir auf die Welt ein bisschen ein. Die Welt besteht ja theoretisch aus einem Planeten vermutlich, oder nicht? Oder
aus einer Sphäre, wie es da bei Midgard heißt.
Sphäre, okay.
Ja. Da gibt es ein eigenes Buch, das heißt Meister der Sphären, da geht es um die Kosmologie von Midgard.
Die da das Universum rein.
Ja, genau. Das ist so eine Art Universumstheorie von Midgard. Ist ein recht ein lustiges Buch. Ich habe es recht genossen, das zum Lesen. Ist nicht unbedingt jetzt was, was man Spieler am Tisch recht viel vermitteln kann, aber man kriegt jetzt ein bisschen einen Eindruck und wie das alles funktionieren soll und so ein bisschen wie die Physik von Midgard funktioniert.
Also nicht die kleine im Sinne von der Stein fällt runter und liegt am Boden, sondern eher so das große Ganze.
Genau, wie zum Beispiel die Elemente zusammenhängen und wie viele Sphären das jetzt gibt. Also Midgard ist ja so ein Art Universum, es ist ja nicht so wie zum Beispiel bei DSA, dass es halt da so ineinandergreifende Sphären gibt, vom Weltaufbau, Globulen oder wie auch immer das dort heißt, sondern dass das eigentlich eher so Sphären sind, sowas wie Planeten. Und die sind halt in gewisse Regionen vom Universum und da wird dann zum Beispiel in dem Buch dem Meister der Sphären beschrieben, wenn man zum Beispiel jetzt Beschwörung macht, Magie, Beschwörungsmagie und so, und man will jetzt dann elementar beschwören, dann ist das eigentlich ein Einwohner von einer anderen Welt, den man quasi noch Midgard holt. Genauso bei Dämonen. Wohnen sind eigentlich alles Aliens, wenn du so willst. Ja, so funktioniert das mehr oder weniger. Und die Midgard ist eine Welt und man spürt im Wesentlichen auf einem von 4 bekannten Kontinenten auf dieser Welt. Von denen ist die Form bekannt. Das sind die Kontinente Westernes, Sirau, Lamaran und Huaxal. Das sind jetzt eigentlich für die wahrscheinlich nur Namen. Aber man kann mal so sagen, es gibt so diesen europäisch geprägten Kontinent. Dann gibt es einen, der ist eher so an Afrika angelehnt. Oder Nordafrika plus Südafrika, also so in der Richtung. Dann gibt es einen, der ist im Wesentlichen Asien. Und einen, der ist so, ich würde mal sagen, Mittelamerika.
Also, dass man alles ein bisschen abdeckt.
Dass man alles ein bisschen so abdeckt. Und das spielt ja bei Midgard eine große Rolle, dass halt, es sehr viele Länder und Kulturen gibt, ganz unterschiedliche. Das ist, finde ich, habe ich. Ich komme ja aus mehr oder weniger vom Rollenspielen her, aus den amerikanischen Rollenspielen, aus D&D heraus und so, habe ich viel gespielt, bevor ich mit Midgard angefangen habe. Und ja, im Wesentlichen, da ist es so, dass es oft ja, ein Stückwerk irgendwie ist, dass es irgendwie eine zusammenhangslose Masse von Gegenden einfach gibt, die irgendwie nicht abgegrenzt sind. Und das ist bei Midgard nicht so. Da hast halt Länder einfach richtige. Und diese Länder haben immer irgendeine irdische Kultur zum Vorbild. Also so zum Beispiel das Standardland, mit dem man anfängt, ist Alba. Und das hat das mittelalterliche Schottland zum Vorbild.
Das heißt, nicht Deutschland.
Nein, das ist nämlich bei Midgard eine Spezialität, wenn man so will. Deutschland haben es auslassen, weil sie gesagt haben, das sind wir ja eh selber. Und das ist fad.
Aber es ist eigentlich das Spannende, ist halt, dass das immer geografischer Ort ist und eine zeitliche Epoche, dass man, ja, genau. Wenn man zum Beispiel als Midgard-Charakter eine Seefahrt macht, kommt man dann in eine andere geografische Region von unserer Erde und zeitgleich auch in eine andere Zeitepoche rein, was das halt recht würzig macht, das Spielen, wenn man dann plötzlich zum Beispiel in die Renaissance halt auch fahren kann, vom Schottland des mittelalterlichen Alba zum Beispiel.
In die Küstenstaaten, was ein Renaissance-Land wie Italien mehr oder weniger in der Renaissance ist. solche Sachen sind möglich. Oder man kann dann zum Beispiel nach Huaxal fahren, wo halt das so mittelamerikanisch ist, so Maya oder Aztekenkultur und so. Ja, ganz verschiedene Länder gibt's da, oder in diesem afrikanisch angehauchten Kontinent gibt's dann zum Beispiel eben sowas wie ein frühmittelalterliches Ägypten.
Okay, so gesehen. Aber es ändert sich jetzt nicht die Zeit, sondern einfach nur das, was wir
referenzieren. Ja. Also du kannst sagen, jedes Land in Midgard, jede Kultur, die es dort halt gibt, hat eine Entsprechung in unserer Welt, irgendein Land in irgendeiner bestimmten Epoche. Also Alba ist im Wesentlichen Schottland im Mittelalter. Es gibt nur Clans, aber es gibt auch Adelige und so weiter, starke Kirchen, die ein bisschen an die christlichen Kirchen erinnert. Dann gibt es zum Beispiel Chrysaea, das ist so das byzantinische Reich, ein bisschen in diese Richtung geht es, aber halt eher im Frühmittelalter, wenn ich das so richtig verstehe. Und ja, eben Küstenstaaten sind Italien in der Renaissance. Und ja, im Wesentlichen, also dann gibt es zum Beispiel auch WLAN, eine Wikingerkultur, eine frühmittelalterliche Wikingerkultur.
Also das, wenn ich es im Prinzip umlege auf DSA hat ja das Problem, dass ein Kontinent ist, wo es zusammenpfft ist.
Ja,
es ist viel weiter. Ähnlich, aber du hast andere Distanz in dem Sinne jetzt, genau. Und du hast unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Inseln oder Kontinente oder ähnliches, wo sich das halt dann ein bisschen mehr aufteilt. Und nicht so, ich gehe von einem Dorf ins nächste und ich habe schon eine andere Kultur und
das
andere Hintergrundgeschichte.
DSA ist ja das Mittelreich und alles andere ist am Rand irgendwo. Und das ist halt bei Midgard nicht so, sondern das ist halt wirklich weit. Und es gibt auch das, zum Beispiel ein Zentrum von der Karten, die man von Midgard so generell kauft oder die in die Publikationen drinnen ist, ist halt das Meer der Fünf Winde. Und am Meer der Fünf Winde, da sind halt die meisten Länder, die man so bespülen und bereisen kann als Spielercharakter, irgendwie sind damit verbunden halt. Und da fährst du halt dann hin und her zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein anderes Land besuchen willst.
Du als Spielerin, du hast ja gesagt, du bist die Primärspielerin bei Midgard.
Ja.
Welches für die Reiche oder für die Kontinente oder für die Regionen hast du am meisten bereist, beziehungsweise hat dir am besten gefallen? Und warum?
Also ich glaube, am mehreren gespielt habe ich in Morrowind. Da haben wir eine dreiteilige Kampagne gespielt. Das war, wie soll man sich das vorstellen, recht da
Wald. Osteuropäische.
Ja, osteuropäisch, mit viel Wald und recht bodenständige Kultur und herzliche Menschen. Und ja, da haben wir halt sie durch die Abenteuer durchgekämpft und einen schwarzen Drachen besiegt und
bei denen, die gibt es ja 10.000 Variationen von Drachen, von klein bis groß, in rosa, rot bis lila, keine Ahnung was. Hat man diese Ausprägung bei Midgard auch?
In gewisser Weise ja. Also es gibt jetzt nicht so eine D&D-artige Ordnung von Drachen, sondern es ist halt einfach, Midgard geht davon aus, dass es so Urdrachen gegeben hat. Das ist auch wieder so Kosmologie von Midgard mehr oder weniger, und von denen sagt man halt, dass die, steht zumindest in manchen Publikationen drinnen, dass die sozusagen ganze Welten ersungen haben mit ihren Drachenliedern und so weiter, zwischen den Welten gereist sind, und die haben halt Nachkommen, aber schwächere Nachkommen, auf Midgard zurückgelassen. Und die schwächeren Nachkommen, das sind halt die gewöhnlichen Drachen, da gibt es halt die einfach die Drachendrachen, Schneedrachen gibt es dann noch, und es gibt dann noch Feuerdrachen, die sich besonders durch eine Magiebegabung hervortun. Die sind nicht, die man generell auf Midgard findet. Schwarze Drachen sind dann nur eine andere Kategorie. Die sind quasi schon so, wie soll man sagen, ein Larvenstadium zu einem Urdrachen irgendwo.
Aber heißt aber auch gleichzeitig, dass nicht jeder Drache automatisch jetzt zaubern kann oder intelligent genug ist zum Zaubern?
Doch, die meisten Drachen sind hochintelligent sogar. Aber das sind halt oftmals eher so an Erinnern, also die herkömmlichen Drachen, die einfach nur im Bestiarium als Drachen bezeichnet werden. Die sind hochintelligent, haben magische Fähigkeiten, aber nicht wirklich, können nicht wirklich zaubern, sondern so zauberähnliche Fähigkeiten nennen sie das halt. Können Feuer speien natürlich und erinnern ein bisschen an die Lindwürmer aus die Sagen, nur halt, dass Flügel haben.
Was war das Eigenartigste, über das du als Spielerin gestoßen bist? Wo du sagst, okay, das hast du nur bei Midgard bis dato erlebt.
Das mit den Vampire war ziemlich, ziemlich genial. Das war auch in der Morrowind-Kampagne, weil da gibt es so Vampire, die nicht so klassisch, wie man sich vorstellt, Vampire trinken Blut, sondern das war halt recht spannend für uns zum Entdecken. Wir sind zum Beispiel in ein Dorf gekommen, da waren alle voll traurig und dann hat es einen Vampir gegeben, der hat das Glück gesagt. Also das war halt einfach voll spannend, dieses Vampir-Genre mal anders zu erleben. Und das war wirklich, das wird man immer mehr vergessen, weil das ist in keinem anderen System wieder so gekommen eigentlich.
Der Fürst des Hasses und die Fürstin der Liebe. Saugen nicht Blut, sondern Hass und Liebe.
Finde ich interessant. Ich kenne sowas eigentlich immer nur von Dämonen oder was heißt es?
Ja, genau.
Diese Dämonen der Zwietracht oder was? Auf einem Vampir, ja, es ist ein interessantes Konzept. Gehen wir nochmal zurück zu den ganzen Monstrositäten und so weiter.
Bei den Drachen wollte ich noch kurz was dazu sagen. Also das geht dann tatsächlich so in die germanischen Mythen hinein. Also wenn du zum Beispiel einen Drachen erlegst und in sein Blut badest, dann wird die Haut hart wie Stahl. Ganz super.
Okay, du kannst aber nachher dann schauen, okay, oder?
Ja, ja. Also
ist es nur eine Sage oder ein Mythos oder gibt es ja wirklich den einen oder anderen, der es probiert?
Das ist im Regelwerk so festgelegt, wenn du einen Drachen tötest und sein Blut ablässt und das dann quasi dich da drinnen badest, solange es noch heiß ist und den Schmerz und den Schaden, den du dadurch kriegst, erduldest, dann bist du nachher mehr oder weniger in gewissem Maße zumindest vor Klingen gefeit.
Ich glaube, das war in der damaligen Publikation auch schon drinnen.
Nein, das kann schon sein.
Was ist von deiner Seite her interessant zum Bespüren jetzt?
Vom Land, von den Ländern her?
Von den Ländern her, ja.
Puh, das ist schwierig. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Natürlich, alles, was ich noch nicht so bespürt habe, war natürlich interessant. Ich würde gerne mal in Rhein spielen. Da gibt es eine Publikation, Kuans Kadan heißt die. Habe noch nie irgendwie bespüren können. Das ist so keltisch-irisch, mehr oder weniger mit so einer uralten elfischen Oberschicht, die dort den Adel bilden. Das Land ist voller Barden und es gibt so eine Gruppierung, das sind die weisen Frauen, die sind besonders gute Heilerinnen im Wesentlichen, die in der Politik stark mitmischen. Also das ist ein recht spannendes Land eigentlich und hat großes Potenzial für Konflikte, würde ich gerne mal spielen.
Und was hast du bis jetzt gespielt oder mehrere gespielt?
Also, was haben wir gespielt? Wir haben eine Kampagne gespielt, die in Alba mehr oder weniger zentriert war, aber halt in alle möglichen Richtungen eigentlich rausgegangen ist. Eigentlich haben wir sogar zwei gespielt, die in Alba gestartet haben, mit zwei verschiedenen Gruppen. Im Wesentlichen die eine Gruppe, mit der habe ich den sogenannten Zyklus der zwei Welten gespielt. Das ist so eine ganz große Midgard-Kampagne. Kann man vergleichen ein bisschen mit der Borbarad-Kampagne von DSA. Ist halt
so weltumfassend und so
weltbefreiend. Also wirklich weltbefreiend, ja, so in die Richtung, aber irgendwie persönlicher für die Spieler auch, was mir recht gut daran gefallen hat. Und es ist vor allem, es hat so viele Referenzen drinnen, das hat mir auch recht gut an der Kampagne gefallen. So Referenzen zu Science Fiction zum Beispiel oder eine ist zum Beispiel zu James Bond Filmen dort drinnen, was wirklich witzig verbaut ist, hat mir recht gut gefallen.
Mit der riesengroßen, weltumfassenden Kampagne.
Ich meine, sie sind jetzt so 1000 Seiten lang oder so, sind vier Hefteln.
Ich habe nicht gespürt, aber was recht interessant war, dass da ein Midgard-Roman gegeben hat, der sich ja auch darauf bezogen hat. Oder
ja,
diese Midgard-Romane sind übrigens gut zu lesen, falls jemand.
Es gibt aber nur zwei. Vielleicht zumindest zwei offizielle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch mehr gibt. Es könnte Kindert unoffizielle geben, weiß ich nicht.
Also ich tippe da mal drauf, Fanfiction gibt es sicherlich wie sonst mehr. Mit durchwachsener Qualität natürlich.
Fanfiction.
Ja, irgendwann Anfang, du ist das Fanfiction. Gehen wir ein bisschen für die Kontinente weg, gehen wir ein bisschen mehr Richtung Völker. Du hast vorhin schon angemerkt, es gibt da sehr spannende Konstellationen mit zum Beispiel diese keltischen Regionen und so weiter. Gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, das hast du sonst nirgendwo? Ich gehe mir davon aus, dass sehr vieles, was wir aus dem Irischen kennen, ja, wie wir vorher schon gesagt haben, relativ abgebildet ist, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hebt sich noch ein bisschen ab, das ist noch ein bisschen anders oder die Konstellation ist interessant, so wie diese Elfenhoheit versus die Keltenschaft?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich finde, sowas finde ich eigentlich so gut wie kein System.
Weil es tiefer reingeht, finde ich.
Nein, das meine ich nicht. Aber ein anderes System ist irgendwas, also so richtig irgendwas völlig Einzigartiges gibt es eigentlich in keinem System. Was ist das Einzigartige an D&D, DSA oder Cthulhu oder sonst irgendwas? Ja, das sind irgendwie alles Sachen, die sonst auch existieren, außerhalb von diesen Systemen.
Aber ich finde, das regt ein bisschen an, sie mehr. Also das ist nicht einzigartig, aber dadurch, dass diese Länder explizit hervorgehoben werden, regt der Spieler ein bisschen mehr an, dass man sich Gedanken über seinen Charakter macht. Weil so startet man oft mit einem neutralen Charakter und sagt dann plötzlich, ja, das taugt mir voll. Also ich habe oft den Eindruck, dass dann oft die Kulturen erst im Nachhinein eingeführt werden bei anderen Systemen.
Was zum Beispiel, wo sich Midgard, glaube ich, irgendwie auch dagegen wehrt, zumindest war das mein Eindruck, ist halt, dass sie halt eben so Verrücktheiten einbauen, nur damit sie irgendwie was herzorgen können. Sowas, es gibt jetzt Automatenmenschen in Midgard oder so irgendwas, das könnte es vielleicht in irgendeinem obskuren Abenteuer so als Side-Ding geben, aber es ist jetzt nicht eine spielbare Rasse. Und es gibt es in anderen Systemen, das könnte man jetzt sagen, ist irgendwas, was man hervorheben konnte und was einzigartig für das System ist, aber es ist halt ein Automatenmensch in Wirklichkeit, also nichts wirklich.
Du redest das für die in die 3.5 mit dem komischen Setting, das keiner bespielen will.
Das wollen voll viele Leute bespielen, ich will auch nicht bespielen, aber ja, also das ist generell so ein Trend, finde ich, dass halt immer so Verrücktheiten eingebaut werden, damit es so als Eye-Catcher einfach für die Leute, dass da dranbleiben. Und ich bin da gar nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Und ich finde, dass das gut ist, dass Midgard das nicht hat, sondern dass das die Einzigartigkeit eher so in der Darstellung von den einzelnen Kulturen irgendwie zustande kommt. So von wegen, wenn du zum Beispiel jetzt das anschaust, das Grundsetting oder das Anfängerland von Midgard ist Alba. Und du hast da im Wesentlichen ein mittelalterliches Reich mit einem König, mit Fürsten und so weiter, aber gleichzeitig hast du zum Beispiel ein Clansystem, das quasi alt ist, das ist davor gegeben. Und das ist was anscheinend, glaube ich zumindest, dass das so war, kann das jetzt nicht verifizieren oder so irgendwas, aber ich habe es zumindest so gehört und gelesen, dass es in Schottland auch so war, also im historischen Schottland, dass es ein Clansystem gegeben hat und gleichzeitig Adelige und dass deswegen auch öfters zu Konflikten gekommen ist natürlich. Und das ist halt in Midgard irgendwo auch drinnen. Das gibt's in derer Form zumindest in keinem anderen Fantasy-System, wenn man so will. Und das könnte man jetzt als so eine Einzigartigkeit irgendwie bezeichnen, aber ich weiß es nicht, einzigartig. Es ist wieder nur eine Kombination von.
Das ist ja klar. Aber weil du sagst, Clans und Highlands und so weiter, ist da die, gerade jetzt bei diesen schottischen Geschichten, ist es relativ nahe am Original, also sprich an der irischen Version, oder ist es eher.
Es ist eine totale Fantasy-Version im Wesentlichen. Also es ist ein Land, in der zum Beispiel, es gibt halt Magierakademien, es gibt eine Kirche, die halt alle Priester sind, im Wesentlichen können zaubern in irgendeiner Form. Oder Wunder wirken und spielen auch eine große Rolle in dem Land. Das ist ein politisches Hickhack, wer darf König sein und so weiter, auf das immer wieder angespielt wird. Und die Clans untereinander streiten natürlich auch um Macht und Positionen in dem Land. Und ja, also das ist halt so, indem man der Hintergrund, in dem man dann einfach in dem Land spielen kann. Aber dass das jetzt 100% historisch war nicht. Es ist eher so vom Feeling her ein bisschen historischer als wie andere Systeme, die halt dann oft, ich meine, man muss immer so sagen, DSA hat das auch ein bisschen. So Mittelreich ist halt irgendwie so Deutsches Reich mit Rittern und so weiter. Eine Fantasy-Variante davon. Eine magische Variante davon, wenn man so will, aber man kennt es irgendwie, man fühlt es irgendwie aus, wenn man spürt. Und Midgard ist auch ein deutsches System, da spürst du das Prinzip auch wieder außer. Kann man mal so sagen.
Wie weit hast du, ich war ja vor kurzer Zeit einmal beim OneShot dabei, da haben wir ein sehr ägyptisches Areal erkundet. Nehmen wir es einmal erkundet, überlebt haben wir es ja nicht unbedingt.
Kann man noch.
Ja, war recht spannend. Und da war halt so, das, so wie ich das mir erinnern kann, gut, beim OneShot war es jetzt nicht so übermäßig relevant, aber es waren doch sehr viel einschneidende Dinge, sei es die Gottheiten, sei es die unterschiedlichen Kulturkreise, die aufeinandertreffen, innerhalb der Gruppe auch noch. Hast du das da im Vergleich mehr als bei anderen von dem?
Auf jeden Fall. Also das finde ich schon so. Das ist auch wieder was typisch für so deutsche Rollenspielsysteme eigentlich ist, dass die Kulturen eine größere Rolle spielen als wie die, sag ich mal, Rassenzugehörigkeit. Also in amerikanischen Systemen unterscheiden sie die Charaktere durch eine Klasse und eine Rasse im Wesentlichen, was du jetzt Fantasy-Systeme hernimmst natürlich. Also die einer Biologie und das, was sie gelernt haben. Und in die deutschen Systeme Midgard finde ich da allen voran eigentlich sogar, weil es das nur stärker ausprägt. Das DSA ist halt die Kultur viel entscheidender. Und die Charaktere, also du musst, es gibt nicht Menschen bei Midgard, es gibt Elfen, Zwerge, Gnome, Halblinge als spielbare Völker, die allerdings in der Hintergrundwelt sehr wenig Rolle haben. Also die sind, wie soll man sagen, wenige, oft auf ganz explizite Regionen beschränkt. Auf manche Kontinente gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Also auf diesem afrikanisch angehauchten Kontinent, wo wir auch den One-Shot gespielt haben, gibt es eigentlich keine Nichtmenschen, so gut wie. Zumindest in den nördlichen Gegenden, ja.
Das begründet sie irgendwie oder das ist einfach so?
Es gibt eine lange Erklärung dafür. Also es in die in grauer Vorzeit liegt, in den Kriegen der grauen Vorzeit. Im Wesentlichen läuft es darauf aus, dass halt die Menschen diese ganzen Völker nach einer Art magischen Katastrophe zurückgedrängt haben.
Irgendwie. Okay. Also so wie die ganzen Trolle und die Elfen und die Zwerge bei DSA und so weiter, ja. Ist auch oft so ein bisschen so die Erklärung.
Ja, und dazu kommt, dass zum Beispiel die Elfen die meisten irgendwie versuchen, die Welt zu verlassen und auf eine andere Welt zu kommen. Manche zumindest, andere bleiben wieder, aber das sind halt wirklich versprengte Gruppen. Halblinge sind zum Beispiel Mutanten von Menschen, wird angedeutet.
Als Spieler ist man eigentlich nur Halbling untergekommen, so, dass wir Halblinge gespielt haben. Sonst waren wir nur Menschen, oder? Und der Gerd?
Nein, wir haben schon mal einen Zwerg dabei gehabt.
Haben wir einen Zwerg dabei
gehabt? Haben wir, der Gerd hat einen Zwerg.
Stimmt.
Aber ja, nein, man muss keine. Ich hab einen Bekannten, der sagt immer, es ist langweilig, einen Menschen zu spielen. Der spielt hauptsächlich amerikanische Systeme. Und jetzt, wenn er das sagt, denke ich an so Systeme wie Midgard, wo und ich kann es ihm nicht wirklich erklären, weil er das einfach nicht kennt, weil er nur die amerikanischen Systeme kennt, wo halt wirklich so Mensch ist halt so das Standardding, das halt eigentlich nichts Besonderes kann.
Na gut, wir kennen auch gemeinsame Bekannte, die sagen, ja, warum sollte ich Fantasy spielen, wenn ich Science Fiction auch spielen kann? Und fällt für mich fast in dieselbe Klassifizierung rein. Der Lanze.
Wirklich? Ja, ja. Ja, okay, der Lanze. Ja, aber der ist eigentlich eher Ausnahme da, muss ich sagen.
Ja, aber trotzdem. Ja, es ist hin und wieder nicht uninteressante Aussage. Das heißt, an und für sich, dort, wo die Völker leben, harmonisieren sie in der Regel durch die Kultur.
Ja, es gibt eigentlich so gut wie keine großen Kriege in Midgard, jetzt zumindest zu der Zeit, wo halt die meisten Abenteuer spielen. Es gibt nicht so den Konflikt, die hassen die, so irgendwie. Und deswegen kannst du Gruppen nicht aus diesen Leuten zusammenstellen. Es ist nur manchmal halt so, dass oft die Entfernungen halt einfach so gigantisch sind, dass du schon in die Erklärungsnöte kommst.
So wie das Asia-Setting ist eigentlich in sich.
Ja, das geschlossen. Ist ziemlich in sich geschlossen eigentlich. Also, das ist irgendwie komisch, wenn es dann.
Also geografisch nicht hin, weil das, die Gebirge so hoch sind, oder?
Ja, und es wird sich ja irgendwie komisch anfühlen. Was beim D&D oder so ein bisschen gewohnt, da hüpft halt irgendwo ein Mönch herum. Okay, ja, ist wieder so. Kehrt halt irgendwie dazu, wir sind in Amerika. In Fantasy-Amerika halt. Aber das ist halt dann, was es irgendwie so in die schottischen Highlands mehr oder weniger herumrennst und dann rennt irgendwo der Mönch um, der Asiatische. Es ist irgendwie ein unstimmiges Bild, das da entsteht. Also vielleicht bin das nur ich, der das sagt, aber für mich ist das als Spielleiter irgendwie komisch.
darum spielt man meistens auch die Leute in den Land, wo man spielen mag, eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man will in der Renaissance spielen und wir haben halt in der Gruppe drei Leute von Alba vom Schottischen drin. Nein, das macht man sich schon explizit aus, dass der Spielleiter sagt, jetzt spielen wir da. Aber
es kann dann zum Beispiel einer einen Wellinger, einen Wikinger mehr oder weniger spielen, der halt einfach dann so ein bisschen eine andere Färbung in das Ganze einbringt von der Gruppe, was natürlich spannend sein kann wieder.
Ja, aber es ist dann trotzdem so, die halbe Gruppe ist aus dem Land, wo man...
Haben wir zumindest immer so gehandhabt. Man kann es sicher anders machen. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt die Abenteuer anschaust, es gibt das auch irgendwo wieder.
Aber es ist viel praktischer vom... Also es ist wirklich viel praktischer Spieler, wenn du halt von dem Land bist, wo du spielst, weil du hast zum Beispiel Landeskunde, immer von dem Land, wo du wohnst, aus Fertigkeit. Und wenn du jetzt Abenteuer spielst und du willst irgendwas recherchieren, was historisch ist, dann würfelst du das Landeskunde. Und wenn du dann nämlich Landeskunde Alba hast und du spielst in Alba, dann kriegst du halt Infos. Aber wenn du jetzt sagst, du machst, bist Wählender und du hast dann Landeskunde Wähland, dann ist die Fertigkeit für das Abenteuer nicht sinnvoll. Und da gibt's aber mehr so Sachen, die was auf Länder, die Sprachen sind zum Beispiel auch
wichtiger. Es ist ja zum Beispiel, dass in gewisse Länder andere Waffen gebräuchlich sind.
Also die
Küstenstaaten zum Beispiel Rapier und Fechtkunst recht hoch. Kannst teilweise gar nicht in andere Länder lernen und so. Also von dem her kriegst du Unterschiede in die Charaktere, auch direkt in die Werte rein.
Aber nur mal von dem Verteilen kann das vielleicht daran liegen. Ich meine, es ist die Frage, wie die Distanzen sind. Ich gehe mir nicht davon aus, dass es einen recht an Tourismus gibt innerhalb der jeweiligen Länder oder Ländereien oder Kontinente. Liegt es vielleicht da aus dem aus, dass du sagst, okay, damit du von einem Kontinent zum nächsten kommst, brauchst du extrem viel Geld und eine massive Distanz, die du zurücklegen musst, damit es funktioniert?
In der Welt ist das sicher so, ja. Das ist sicher ein Grund. Die Distanzen sind groß und jetzt das ganze Meer der fünf Winde mit einem Segelschiff zu überqueren, ist sicher nicht unbedingt was, was sich jeder gerne mal leisten mag. Nur damit er jetzt sozusagen noch mit Persien kommt. Gibt es auch Äquivalent davon, von Persischem Reich, mehr oder weniger. Und ja, also das ist sicher eine Schranke. Und ich glaube aber, dass da was dahinter steckt vom Konzept her, was Konzeptuelles dahinter steckt. Nämlich, dass wenn du in einem Land spielst mit einer Gruppe, dann willst ja du auch irgendwie in diese Fremdartigkeit von diesem Land eintauchen und willst das irgendwie auch irgendwie als Spieler, sag ich jetzt, oder als Spielleiter erleben. Ja? Also es gibt zum Beispiel Kampagnen, die spielen in Ravindra, das ist das Äquivalent von Indien.
Da waren wir mal auf Besuch mit unseren Charaktere und da wird noch heute oft gern drüber geredet, weil das war so einzigartig indisch, das war einfach richtig.
Ja, und so Fakire und so. Ganz eine eigene Welt, wenn man so will. Und du willst dann einfach das ein bisschen sehen und ein bisschen eintauchen in das Ganze. Und wenn das jetzt alles sich so vermischen würde in alle Kontinente und in alle Länder, dann könnte das gar nicht mehr so einzigartig dargestellt werden irgendwo.
Ich habe hin und wieder das Gefühl, anders. Du hast gesagt, in so dieser Zeit, wo jetzt gespielt wird, sind fast keine Kriege. Die Editionen sind ja 5 an der Zahl, beschreiten die wie bei DSA immer unterschiedliche Jahreszahlen auch ein bisschen innerhalb der Geschichtsschreibung oder ist es eher
Ich sage jetzt, für einen Spieler und für einen Spielleiter ist es das mit den Jahreszahlen, es gibt immer wieder Jahreszahlenangaben, wann welche Kampagne spielt und so weiter, aber es ist wurscht. Es ist grundsätzlich wurscht, weil im Großen und Ganzen es gibt keinen extrem argen Metaplot, der hinter allem steckt. Also so von wegen, die Welt muss jetzt dort und hin, das ist jetzt das dritte Zeitalter und das dritte Zeitalter endet in 50 Jahren, das gibt es bei Midgard nicht. Also die Welt geht halt einfach, ist eine kontinuierliche Welt, geht halt einfach dahin. Und ja.
Also. Ich frage nämlich deswegen, weil bei DSA bist du ja sehr mit Editionen auf die Jahreszeit fast ein bisschen beschränkt, wegen die Abenteuer, die da wieder referenzieren, mit den Features, was Zauber, die entdeckt werden,
also,
und solche Sachen, was immer so im 10, 15, 20 Jahre Schritt irgendwie gekommen ist. Und der Knackpunkt ist ja da der, dass du ja bei DSA immer so das Gefühl hast, wie wenn Milliarden von Helden gerade gleichzeitig die Welt bereisen, wie man es der WoW spielst, so nach dem Motto.
Wahrscheinlich, weil es so klar ist, gell? Ja. Ja, nein, also Midgard ist auch eine Welt, die sehr viele weiße Flecken hat, muss man sagen. Also da kommt das Gefühl irgendwie gar nicht auf. Ein Beispiel, wenn wir eigentlich beim Thema Hintergrundwelt sind. Es werden Länder oft beschrieben, aber nicht in so Großbänden. Also bei DSA kennt man das ja nur, oder bei anderen Systemen. Es wird jetzt ein ganzes Land in einem Band beschrieben. Jede einzelne Stadt, wer ist dort daheim, wer ist der Herrscher und so weiter und so fort. Kennt man ja eh noch zur Genüge. Die wir mitgeteilt haben, oft ein interessantes Konzept, ein Gegenkonzept, wenn man so will. Sie nehmen eine Stadt aus dem Land und beschreiben die eine Stadt wirklich gut. Und der Rest ist weiße Flecken, was der Spielleiter füllen kann.
Von dem Landstrich oder von dem oder von der Länderei oder vom Kontinent?
Von dem Land im Wesentlichen. Also nicht der ganze Kontinent. Also zum Beispiel das Arrain, was ich vorher erwähnt habe, was ich gerne spielen würde, dieses keltische mit der elfischen Oberschicht und so weiter. Da gibt's eben ein Band, Kuranskaran, ist eine Stadt, wird beschrieben, wie geht's in der einen Stadt so zu, was ist das Umland, was gibt's dort so zu erleben. Aber der Rest vom Land ist weißer Fleck.
Mhm. Also das, was die Havena-Box früher war.
So irgendwie, ja, vielleicht, genau. Das finde ich aber recht sympathisch, muss ich sagen, weil dadurch wirst du nicht so erdrückt von dem Material und kannst da irgendwie dir was erlauben als Spielleiter, und es gibt keinen Spieler, der dann sagt, hey, aber da steht, das geht nicht und da ist ja eigentlich der Herrscher.
Bezogen auf die Welt, weil du sagst, es gibt sehr viele weiße Flecken, gibt es irgendwelche Don'ts, also sprich Dinge, die du definitiv nicht machen solltest, weil das gegen Midgard war, was bei anderen Systemen vielleicht so Standard war. Und ihr redet jetzt nicht für irgendwelche bunten Einhörnern, die umeinander fliegen und kleine Babys durch die Luft schupfen oder was?
Also was ich zum Beispiel jetzt Midgard als System, wofür ich Midgard als System nicht hernahm, war was Martialisches, Kriegerisches. Also es gibt ja so oftmals so dieses Tolkien'sche Konzept, man spielt jetzt einen großen Krieg, so irgendwie. Und die bösen Horden überfallen das Land und so weiter. Das ist einfach was für Midgard nicht passt, würde ich sagen.
Aber so. Das klassisch Amerikanische würde ich auch nicht spielen, glaube ich. So zum Beispiel Drachenlanze auf Midgard.
Das ist ja eh sowas. Das ist ja ein großer Krieg, die bösen Horden und so weiter.
Also eher so wie es bei DSA ist, im Sinne von eher in Richtung sozialen Konflikt oder kleine Konflikte, die lokal in kleine Gruppen zu lösen sind. Also sprich so 5 gegen 5 oder was?
Ja.
Plus, minus. Je nachdem, wie groß der Gegner ist. Ob es der Gnome ist, kann man ja hübsch mal 20 Gegner machen.
Ja, also
die es kann schon so Dorfkonflikte geben oder so, aber ja. Ich glaube, das ist schon ganz gut gesagt mit Drachenlanze. Das ist ja das Spiel der Götter und da ist ja voll viel dahinter und. Also. Ich glaube, ja. Also, ich meine. Das ist halt wirklich voll kriegerisch irgendwie dann angelegt und das gibt jetzt nicht so einen kriegerischen Hintergrundroman, der das begleiten wird wie bei Drachenlanze. Also es gibt ja Midgard-Romane, die beschäftigen sich mit ganz anderen Themen. Also ich glaube, die Autoren haben ja auch ein bisschen was.
Wenn du jetzt auf die Abenteuer da ansprichst, was ja eigentlich schon in die Richtung von die Abenteuer geht, die Frage, find ich zumindest, die sind oft so, es muss ein Geheimnis ergründet werden. Das ist so das Grundkonzept von denen. Hast du jemanden? So.
Also es geht nicht um das, dass der Prinzessin aus dem Turm rettest und durch das, damit du hinkommst und Dungeon clearst, sondern.
Ja, genau. Sondern du.
Dass du mehr begreifst, um was es eigentlich geht.
Genau, du begreifst eigentlich immer mehr, wenn du jetzt die Abenteuer spielst. Also so zum Beispiel viel läuft auf das aus, was ist früher dort passiert? Was für Geheimnisse werden dort verborgen und so. Welche übernatürlichen Kräfte wirken irgendwo. Es geht viel auch ums Übernatürliche eigentlich bei Midgard, obwohl es die Welt an und für sich so eine Art Low-Fantasy-Feel hat. Geht es viel um übernatürliche Kreaturen, kann man mal sagen. Und übernatürliche Wesen und so weiter.
Ja, aber wegen der Abenteuer. Ich weiß, dass einige Rollenspielsysteme gibt, wo es auch um alte Dinge geht. Wo das dann oft das Hintergrundwissen für einen Spielleiter, warum das so gerade passiert, drinnen steht. Also sprich Informationen, zu denen der Spieler in den wirklich geringsten Fällen irgendwie die Möglichkeit hätte, darauf zu stoßen oder das
ist immer Gefahr, ja. Das ist sicher immer eine Gefahr. Das ist bei Midgard natürlich auch eine Gefahr. Keine Frage. Aber ich glaube doch, dass manchmal schon einiges aufgeklärt wird. Also, wenn wir zum Beispiel diese ägyptische Kampagne spielen würden, was wir mal in One-Shot angedacht haben, also angespielt haben, da würden dann viele Geheimnisse einfach gelüftet werden und ihr würdet die schon begreifen können, irgendwo die Geheimnisse. Und es war nicht nur was, was nur der Spielleiter und ihr kriegt nie was.
Das heißt, das wird nicht einfach hingelegt im Sinne von so und das habt ihr und das war, sondern es gibt schon Dinge, die wir halt erarbeiten müssen als Spieler, damit wir die Informationen haben. Und
das wobei heißt, das es sind keine Ermittlungsabenteuer.
Nein, das ist mir schon klar, aber im Sinne von, ich muss jetzt nicht eine ganze Wand irgendein Bildrätsel lösen, damit ich weiß, okay, das ist vielleicht das oder dieses oder jenes oder sowas, sondern ein bisschen tiefgründiger im Sinne von aufgrund der Umstände, wo das Gebäude vielleicht steht, welches Volk dort lebt, die vielleicht die oder die Sage haben und so weiter.
Ja, solche Sachen gibt es. Solche Sachen gibt es sicher, ja. Doch, ja. Kommen vor. Ich weiß nicht, in der Kampagne noch vorkommen, aber solche Sachen gibt es. Ja.
Aber mir sind die Abenteuer immer recht flüssig vorkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt so wie in die modernen Abenteuer ist es oft so, dass man sich davon anklaren Meilenstein zum nächsten durchgehandelt und es gibt keinen roten Faden. Also es ist bei Midgard eigentlich immer so, dass man schon das Gefühl hat, es ist eine Geschichte mit einem roten Faden und man kann wirklich an jedem Spieleabend was entdecken, was damit zum Tor hat und es ist nicht so, dass man einen Charakter so raufleveln muss und lauter kleine Nebenmissionen spielen muss und man fragt sich jetzt, wer ist eigentlich der Big Boss, sondern es ist recht.
Ja, Nebenmissionen sind eher wenig vorhanden bei den Midgard.
Sie sind eher fokussierter.
Ja, sie sind die Abenteuer sind alle so, ich habe da eins bei mir liegen, dann können wir schauen, wie viel Seiten das hat. 120 Seiten ungefähr. Das ist aber eins von den größeren, dickeren. Es gibt viel dünnere.
Sind die da, also früher sind ja die Abenteuer immer in einer Wurst gewesen und mittlerweile, das ist glaube ich das, was du gemeint hast, Silvia, sehr szenisch, dass du sagst, okay, du hast da eine Szene, die handelst ab, dann springst du zur nächsten und so weiter.
Nein, es ist nicht so filmisch irgendwie. Eigentlich finde ich gar nicht. Also, das ist eher so, du hast oft durchaus ein bisschen Freiheit in die Abenteuer und du kannst halt einfach ein bisschen dich umsehen und ein bisschen entdecken halt. Ja, mir erinnern die Abenteuer oft an so Abenteuerfilme, so alte Abenteuerfilme aus die 80er Jahren oder 70er Jahre, keine Ahnung. So Sindbads sechste Reise und so.
Das ist eher 60er und
70er. 60er und 70er. Das habe ich zum Beispiel erwähnt, weil da gibt es tatsächlich ein Abenteuer, das eigentlich genau auf dem halt aufbaut. Das ist Sandobas siebte Reise und das ist sozusagen eine Variation auf diesen Film, diesen alten Abenteuerfilm.
Okay.
Manchmal machen sie das so ein bisschen so Filme im Wesentlichen.
Anders gefragt. Bei den Seefahrer gibt es da eher so diese klassischen Piraten oder nicht? Wie bei Sindbad und ähnliches.
Klassische Piraten. Es gibt ein Abenteuer, wo es um einen klassischen Piraten geht. Das ist relativ neu, das ist der Schwarzbart, das haben wir gespielt. Das heißt Schwarzbart und da geht es um einen Piratenkapitän namens Schwarzbart.
Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Ja, ja. Und das ist auch sowas, was in die Richtung ganz klassischer Abenteuerfilm geht.
Oh ja.
Das ist wirklich der Abenteuerfilm.
Also alles, was Mantel und Degen ist. In die Richtung lässt sie böden.
Falls du es mal spielen willst, würde ich nicht zu viel spoilern oder so irgendwas. Es gibt dann nur einen Art Twist in dem Abenteuer drinnen.
Aber auf jeden Fall ist das Abenteuer, was man weiterempfehlen kann. Es ist wirklich relativ neu. Gell?
Und das ist halt so Küstenstaaten, diese Renaissance-Kultur, diese italienische. Ne? Und
auch für Midgard 5, oder?
Kann man das ruhig spielen, so Mantel, Degen, Piratengeschichten und so weiter. Möglich. Midgard 5 ist das Abenteuer.
Von den Abenteuer sagst du, sind die sehr klassisch aufgebaut, nur wie man es früher primär gehabt hat, wenn ich das so richtig sehe. Also fokussiert ohne rechts für links und rechts vom Weg,
aber ja,
trotzdem mit ein paar so Kleinigkeiten.
Also zum Beispiel, es sind jetzt nie reine Dungeon Crawls. Also das ist eher so, oftmals ist so ein Dungeon Crawl irgendwo möglicherweise am Ende ein bisschen, Am Anfang kann es zum Beispiel sein, dass irgend sowas passiert, aber die Abenteuer sind recht vielseitig. Kann man mal grundsätzlich so sagen.
Ja, wir haben gesagt, wir spielen primär Menschen, nicht immer, aber halt primär Menschen aus unterschiedlichen Regionen, sprich unterschiedliche Völker. Was gibt es dafür, bei D&D würde man Klassen sagen, bei DSA sagt man Professionen, aber was kannst du eigentlich als Werden, Sein, Tun?
Da gibt es eigentlich sehr, sehr viel Sachen, was man machen kann, was man als Hintergrund haben kann. Es ist bei mir gerade grundsätzlich so, du suchst da eine Klasse aus, das ist ein Klassensystem, aber nachdem du das ausgesucht hast und du ins Spiel reinstartest, ist das ein Point-by-System eigentlich. Das heißt, du steigerst Fertigkeiten mit Erfahrungspunkte, wie man das zum Beispiel aus der WoD kennt oder so. Und das, was da halt viel wert ist, das steigerst du halt einfach ganz simpel, kann man mal sagen. Das heißt, die Klassen sind vielleicht nicht ganz so extrem unterschiedlich oft, wie das bei anderen Systemen ist. Und es gibt halt so drei Kategorien, was du spielen kannst von den Klassen. Das sind nicht-magische Klassen, Kämpfercharaktere, wenn du so willst. Wobei ich das nicht recht zutreffend finde, weil unter denen sind zum Beispiel auch so Typen dabei wie der Dieb, der Händler, der Kundschafter, der Waldläufer und so. Halt so Charaktere, deren Fokus auf Fähigkeiten liegt, auf Fertigkeiten, die können irgendwas, ob das jetzt Schleichen ist oder Kämpfen und so weiter und so fort, sei dahingestellt, aber die können halt irgendwas besonders gut, sie können besonders viel von diesen Fertigkeiten. Und das ist ein Spezialgebiet eigentlich, Fertigkeiten. Und dann gibt es halt so die zaubernden Charaktere, die sind halt, die haben halt irgendeine Magie und die beherrschen halt eine Vielzahl von Magie. Und die Klasse gibt halt so ein bisschen vor, in welche Richtung das geht, kann man sagen. Also es gibt zum Beispiel Priester, die können hauptsächlich Wundertaten, also so klassische priesterliche Magie. Magier können halt Elementarmagie und solche Sachen halt, Illusionen, was man sich halt so von Magien eigentlich kennt. Und die letzte Kategorie sind halt diese Halbzauberer, wenn du so willst, die so ein bisschen da mittendrin stehen, die können meistens sonst sehr fokussiert auf Kämpfen oder auf irgendwelche körperlichen Fähigkeiten und auf der anderen Seite halt können irgendeine eingeschränkte Zauberrichtung halt, also beherrschen einfach irgendwelche eingeschränkte Sammelsurium.
Also sowas wie Kampfmönche, die halt.
Also ein klassisches Beispiel der Ordenskrieger, das ist sowas wie ein Paladin.
Ja.
Oder Schaman. Der Barde, der. Na,
ist ein
Vollzauberer, wenn du so willst, ja.
Aber der war.
Aber Barde zum Beispiel, der kann halt sein, mit seiner Musik die Geister von Menschen, teilweise auch von Tieren beeinflussen.
War das dieser Runenschnitzer auch Halbzauberer?
Ja, genau. Genau, der Runenschnitze ist auch so. Also da, in Midgard 4. In Midgard 5 ist es Vollzauberer. Also es ist ein bisschen konfus.
Ja, das ist die kleinen Dinger. Weil du gesagt hast, Magie und so weiter, ich gehe mir davon aus, du hast einen klassischen Druiden, Schamanen, wie wir schon gehört haben, und so weiter. Unterscheiden sie die inhaltlich auch, was weiß ich, wie es bei DSA zum Beispiel ist?
Von der Weltsicht, okay, ja.
Dass das eine Magie ist, das andere ist Liturgie, die eine kann die andere nicht wirklich beeinflussen, also es ist komplett abgekapselt von dem anderen.
Midgard hat einen ganz eigenen Weg, wenn man so will. Also es gibt es aber schon. Also, aber zum Beispiel ein Priester beherrscht Wundertaten, das ist halt Magie, die von den Göttern kommt. Das ist zumindest bei Midgard 5 jetzt so. Ich beschreibe jetzt das, was bei Midgard 5 ist, bei anderen Versionen ist es ein bisschen anders. Aber im Wesentlichen gibt es die Standardmagie, Chaos-Magie, wie auch immer man sie nennen mag, die hat viel mit Elementen, Illusionen und so weiter zu tun, die Magier lernen. Dann gibt es Wundertaten, die von den Göttern kommen. Dann gibt es die Bardenmagie, die halt auf den Geist hauptsächlich wirkt, durch Instrumentenspiel und so weiter. Und dann gibt es die Druidenmagie, die grüne Magie, wenn du so willst, die halt viel mit Natur und die halt die Lebenskraft direkt anzapft. Das sind die vier Magieausrichtungen. Die sind wahrscheinlich nicht so streng getrennt wie jetzt bei DSA oder so irgendwas. Sie funktionieren oft ähnlich. Es gibt da Zauber, die zum Beispiel in zwei verschiedenen Bereichen existieren und ähnlich irgendwie aufgebaut sind. Sagen wir mal.
Hast du aber auch im Endeffekt, wann ist es auf die Mechanik umlegt, wie zaubert, ist das eigentlich immer dasselbe?
Also du hast einen Zaubernwurf Und du lernst dann nicht für jeden Zauber einen eigenen Zaubernwert, so wie das bei DSA ist, sondern du hast einen Zaubernwert und den verwendest für alle deine Zauber.
Aber du musst jetzt nicht wie bei dir in die hinlegen und überlegen, welche Zauber möchtest du denn am nächsten Tag benutzen.
Nein, du lernst die, das ist Point Buy, das heißt, du kaufst jetzt für, weiß ich nicht, 500 Erfahrungspunkte deinen Zauber, dann beherrschst du ihn und kannst ihn halt zaubern, bis dass da die Punkte ausgingen dafür.
Mit einem Mana oder ähnliches.
Rassen, Klassen, Professionen.
Die hast du mehr oder weniger gerade ausgesprochen, ausgenommen. Du willst nur irgendwas vertiefen, was das betrifft, weil du gesagt hast, das ist doch ein bisschen...
Das Problem ist, es gibt halt sehr viel so Klassen und die sind halt oft sehr... ich weiß es nicht, ob das jetzt... ich meine, mir sollte das eigentlich selber anschauen.
Ich glaube auch, dass das was ist, wenn man spielen mag, dann muss man sich einlesen. Und für einen Spieler ist vielleicht interessant, dass es einfach viel mehr Auswahlmöglichkeiten gibt. Also ich glaube, wenn jetzt der Spieler sagt so, ich mag einen One-Shot machen, ich mag mich nicht damit beschäftigen, dann braucht man vorgefertigte Charaktere, weil der ist, also es gibt schon so viele Kulturen, dann gibt's dann, weiß ich nicht, wenn dann einer unschlüssig ist, dann lest er sich mal eine halbe Stunde durch, was kann der Glücksritter und dann eine halbe Stunde durch, was kann der Dieb und dann sind sie vielleicht doch ein bisschen ähnlich, aber der eine hat halt da ein Merkmal und der andere dort. Und
die Leute lesen sich oft zu viel dann ein, weil die Charaktere oft gar nicht so unterschiedlich sind. Das würde ich jetzt eigentlich auch nur sagen. Also gerade durch das, dass Midgard ein Point-Buy-System ist, die Konsequenz von dem ist nämlich was Ungewöhnliches im Fantasy-Bereich, nämlich dass zum Beispiel du keinen Krieger brauchst, um gut kämpfen zu können. Also wir haben das erlebt, wir haben zum Beispiel eine Runde gespielt, da hat einer einen Händler gespielt und der hat sich einfach mit seinen Punkten so viel seine Hauptwaffen gesteigert und hat auch die Attribute dafür gehabt, dass er einfach voll der gute Kämpfer geworden ist. Der wirklich mit niedriger, stufiger Kämpfer so mehr oder weniger den Boden aufgewischt hat, kann man mal so sagen.
Das Kennen von einer Waffe oder von einer Fertigkeit ist das eine, aber beim Zaubern muss ich mich schon aktiv dazu entscheiden, was ich nehmen will. Da bin ich nicht so ganz flexibel von Anfang an weg. Sprich, will ich Vollzauberer sein mit der Ausprägung?
Also es gibt da die Möglichkeit, dass du später zaubern lernst. Das kostet allerdings Schweine für Punkte. Aber die Möglichkeit gibt's. Zumindest in Midgard 4 hat es gegeben. Midgard 5 bin ich mir nicht sicher, ob es die Möglichkeit noch gibt. Aber angedacht war es auf jeden Fall immer schon.
Ich kann mich noch erinnern, eben wegen der Version, ich gehe davon aus, dass Version 2 war. Da war definitiv, das muss gewesen sein, einer da rausgekommen, wir haben eine Box drin gehabt, das muss Midgard 2 gewesen sein.
Okay.
Also eins, glaube ich nicht, dass das da drin gelegen ist. Ja. Ja, das war recht witzig. Gehst in die Schulbibliothek und dann liegt das Spiel miteinander.
Ja. Weil bringt man der Schüler viel zum Lesen.
Ja, wir waren dann sehr oft am dritten und es war, ich hätte öfters eine, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in Bibliotheken, war bei mir in der Schulbibliothek sehr oft. Wie gesagt, bei dem alten System, an dem, was ich dann gespielt habe, und ich glaube, ich habe dann noch als Dreier dann gespielt mit einem Bekannten von mir, war es so, dass ich mich daran erinnern habe können, dass der große Unterschied zum DSA für mich damals war im Sinne von Lehrmeister. Nicht nur, dass es einen Hexer gegeben hat und einen Magier oder einen Zauberer, dass das schon mal komplett was anderes war, wenn ich mich richtig erinnert, sondern genauso auch im Sinne von, dass du nur mit einem Lehrmeister deine Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte, je nachdem, was das damals gewesen ist, umwandeln hast können, dass du Fertigkeiten steigern hast können oder ähnliches. Also Konzepte, die du kommt mit dieser 4 heute halt eingeführt worden sind oder was.
Kommt auf die Version drauf an. Also bei Midgard 5 ist es jetzt schon so, dass wir dieses Lehrmeistersystem mehr oder weniger haben. Das heißt, du brauchst Geld zum Steigern, um den Lehrmeister zu zahlen. Spielt da eine Rolle. Bei Midgard 4 allerdings hast du das auch ohne Steigern können. Und da muss man jetzt ein bisschen auf die Regeln vorgreifen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem sogenannten Praxispunkt, auch PP genannt, ohne Lehrmeister zu steigern.
Jetzt bist du ganz weit in meiner Liste noch gerutscht. Ja. Zu dem kommen wir aber später noch mal, was der Praxispunkt ist. Nein, machen wir gleich.
Was der Praxispunkt ist? Nee, im Wesentlichen ist das, wenn du einen kritischen Erfolg in irgendeiner Fertigkeit, beim Zaubern, beim Kämpfen oder so irgendwas hast, besonders hoch würfelst, man würfelt mit einem W20, dann darfst du einen Praxispunkt aufschreiben und der ist eine Steigerungserleichterung. Und wenn du mit Praxispunkten die Steigerung von deiner Fertigkeit oder deinem Zauber zahlst, und einen gewissen Prozentsatz von dem Ganzen zahlen kannst, dann kannst du eigentlich relativ schnell steigern, viel schneller wie sonst, und du kannst dir im Wesentlichen den Lehrmeister sparen, wenn du eben genug Praxispunkte hast.
Ich weiß jetzt nur von meinem One-Shot, und da war einer sehr außergewöhnlich mit den Praxispunkten. Und der Jan. wie war es bei dir mit den Praxispunkten? War das eher sowas wie ein Highlight oder eher sowas wie, ja, kommt regelmäßig vor?
Also ich muss sagen, bei Midgard 4 war es anders wie bei Midgard 5, weil bei Midgard 4 hast du halt deinen Praxispoint bei einem 20er, also beim höchsten Würfelergebnis, weil man würfelt ja mit einem W20 fast die meiste Zeit, hat auch andere Würfeln. Und da war es wirklich was Besonderes. Ein bisschen schwieriger zum Mitdenken ist bei Midgard 5, weil da kriegst du öfters Praxispoints. Da musst nämlich...
Bei Fertigkeiten, ob am 16er schon, ist da die Regel. Warum sie das eingeführt haben, weiß ich nicht.
Wenn man dann lang Midgard 4 gespielt hast, vergisst man dann beim Umstieg auf Midgard 5 oft Punkte zu notieren, weil man hat im Kopf, es ist nur der 20er. Und dann ärgert man sich dann am Ende vom Spieleabend, dass man sich denkt, heute habe ich ja vergessen, alle 16er, 17er, 18er und 19er auch zu notieren. Also das ist ein bisschen unangenehm.
Wir haben 4 gespielt. Ich spiele auch, muss ich zugeben, lieber 4, weil es mehr Material dafür gibt.
Ich habe erst ein Abenteuer, also das Schwarzbart-Abenteuer auf Midgard 5 gespielt. Und es hat auf jeden Fall interessante Konzepte, neue Klassen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Aber wenn man dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre hab ich Midgard 4 gespielt. Naja, auf jeden Fall etliche Jahre. Dann brennt sich das halt so ein und auch von der Redeweise. Also so, man kennt vielleicht so Spieler, die sagen, APP wird gewürfelt. Und ja, und wenn das dann plötzlich von 16 bis 20 ist, dann, es ist noch nicht
eh. Also für die meisten Spiele ist ein PP schon ein Highlight, meistens. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie beim Kämpfen oder beim Zaubern ist, weil das ist nicht nur Erfahrungspunkte wert, wenn man das würfelt, sondern der Effekt ist auch größer. Also wenn man zum Beispiel mit einer Waffe trifft, ist das ein kritischer Treffer, man darf auf der kritischen Treffer-Tabelle
würfeln.
Da kann dann irgendwas rauskommen, teilweise auch brutale Ergebnisse rauskommen, muss man jetzt da dazu sagen. Und wenn man beim Zaubern einen PP wirft, dann darf man irgendeinen Aspekt vom Zauber einfach verdoppeln, was auch cool ist.
Das ist ziemlich cool, ja.
Und Erfahrungspunkte, also die meisten freuen sich
auch. Ja, schon, auf jeden Fall.
Aber bei den Fertigkeiten bei Midgard 5, ja, ich finde das auch komisch mit den 16. Also würde ich jetzt nur mal Midgard 5 anfangen, ein Abenteuer spielen oder so irgendwas, ich würde wahrscheinlich wieder zurückgehen zur 20er-Regel, weil, auch wenn das System ein bisschen verfälscht, aber es ist irgendwie eingängiger.
Man darf aber die PPs nicht vergleichen mit den Hackerl wie bei Cthulhu. Weil bei den Hackerl von Cthulhu ist ja nur, du hast die Probe geschafft und du darfst es dann steigern.
Na, steigern dürfen wir alles. Es ist einfach nur ziemlich cool, weil du hast halt einfach zusätzliche Erfahrungspunkte und das bewirkt mehr im Abenteuer. Also es ist schon voll mächtig, so ein PP, und man freut sich schon auf jeden Fall. Und das ist eigentlich irgendwie nice. Es ist eine gute Hilfe für die Spieler. Es gibt immer so Spieler, die dazu neigen, dass sie ihren Charakter verskillen. Und wenn du dann so 5 PPs auf eine Fähigkeit hast, die du wirklich gern und oft anwendest, dann ist das halt einfach ein Hinweis, so, bitte steigert die Fertigkeit, du verwendest die einfach so oft und das ist deine Lieblingsfähigkeit, nimm doch bitte die und nimm nicht irgendeine Fremdsprache oder so. Also das sind so Kleinigkeiten, die dann eigentlich helfen, einen stimmigen Charakter zu machen.
Ja, bei dem One-Shot, wo ich dabei war, war ich ja mit 2 anderen Spielern und der eine war sehr begeistert, dass er von der PP gekommen ist, besonders Bärm natürlich. Der andere hat es eher gelassen mitgenommen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und ich habe damit nichts anfangen können. Ja, ich habe halt was gemacht. Und der eine hat dann immer größere Augen gekriegt, wie ich halt nur Hackerl gemacht habe, nur Hackerl. Oder Strich, oder keine Ahnung, was das war. Aber ich habe das eher als Highlight empfunden, schon im Vorfeld. Ohne, dass ich gewusst habe, um was es eigentlich geht. Nur, dass ich irgendwas extrem gut geschafft habe. Und das war sehr oft an dem Abend.
Ja, schon.
Ja, also Ja. Nein, aber war schon spannend, ja. Ganz am Anfang hast du gesagt, das Stufensystem ist ja ein Gradsystem. Wie kann man das verstehen im Vergleich, wenn man D&D kennt oder ähnliches? Ich sage, okay, ich fange mit Stufe 1 an, 2, 3, 10, 100, je nachdem.
Mit 1 fängst du an, ja. Also beim Midgard 4 geht es bis Grad 15 rauf, beim Midgard 5 bis Grad 30, glaube ich. Ja. Aber
das ist nur für den Charakter.
Das ist nur für den Charakter. Und für die Gegner im Wesentlichen. Also die meisten Monster oder die meisten Tiere oder überhaupt alle Kreaturen haben einen Grad. Und der drückt halt einer relative Mächtigkeit aus irgendwo oder so irgendwas.
So wie der SG oder der
Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Also das hat wirklich jedes Wesen hat irgendeinen Grad. Und ja, im Wesentlichen, das ist jetzt so eine Maßeinheit ein bisschen. Es ist ja ein Point-by-System, das heißt, du wirst vielleicht fragen, warum gibt es dann Stufen, wenn es Point-by ist eigentlich. Ne? Das ist so die Frage, die ich immer als Erster zumindest gestellt habe. Und das ist so ein bisschen ein Kompromiss, sage ich jetzt einmal. Also du steigerst die Fertigkeiten, wie du willst, aber zum Beispiel deine sozusagen Trefferpunkte darfst du nur steigern, wenn du einen neuen Grad kriegst. Also es gibt so ein paar wenige Sachen, die nur steigen, wenn du einen neuen Grad kriegst. Und damit wird halt verhindert, wird ein bisschen Druck einfach rausgenommen. Weil würdest du zum Beispiel, sagen wir mal, Trefferpunkte jederzeit mit Erfahrungspunkte steigern dürfen? Es würden ja alle nur Erfahrungspunkte in diese Trefferpunkte reinhauen oder in die Abwehrwürfe oder sonst was nicht alles. Und das war irgendwie kontraproduktiv, weil du dann irgendwie unlustige, fade Charaktere zusammenkriegst.
Und man freut sich voll auf einen neuen Grad.
Genau. Und den neuen Grad kriegst, wenn du einfach Erfahrungspunkte ausgeben hast bis zu einem gewissen Schwelle und dann bist der neue Grad. Ich muss jetzt sagen, ich habe hauptsächlich Midgard 4 gespielt. Das ist auch das, was in mir ein bisschen drinnen ist, irgendwie bei der Versilvia jetzt. Da ist er so, unter dem Abenteuer steigerst du eigentlich nur mit PP. Also alles andere machst du außerhalb vom Abenteuer. Und die Midgard-Abenteuer sind zum Glück nicht so lang und dort, wo sie länger sind, sind sie mehrere Heftel unterteilt. Es gibt Unterbrechungen dazwischen, wo du wieder steigern darfst. Also das, man muss das halt irgendwie einkalkulieren.
Aber das ist ja auch wieder cool, wenn man dann weiß, man hat einen PP oder man reist in ein neues Land, hast einen PP auf diese Fremdsprache, dann kannst du die Sprache steigern, dann ist das ziemlich cool oder so. Also ich finde, das ist auch irgendwie stimmig, dass du jetzt nicht, also das ist ja dann auch immer nett, man reist wohin, man ist Ausländer, versteht kein Wort und dann wartet man, bis der Erste von der Gruppe einen PP würfelt und er darf dann am selben Abend nur den ersten Erfahrungspunkten die Sprache geben. Das ist halt irgendwie was, wo dann die ganze Gruppe drauf hinfiebert, finde ich.
Ich finde das Konzept so umgelegt auf eine Kampagne oder halt auf ein längeres Abenteuer interessant und sicherlich entschleunigend für manche andere Systeme. Also PPs sind relativ mächtig und cool. Aber okay. Du hast gesagt, mit einem W20 würfelt man grundsätzlich.
Ja.
Mit welchen Würfeln sonst noch?
Also das ist interessant. Man würfelt W20 für die Fertigkeiten und W100 für die
Attribute.
Was mit dem W6?
Aber W6. Es ist nur spannender, was Einsteiger verwirrt. Bei einem W20 musst du möglichst hoch würfeln und bei einem W100 musst du möglichst niedrig würfeln.
Also man hat das amerikanische und das europäische System vereint in irgendeiner Art und
Weise. Ja, das war das Idiot. Zweite Edition von D&D war genau dasselbe. Wenn du kämpfst, möglichst hoch mit der Waffe. Und wenn du einen Attributswurf hast, möglichst niedrig, weil du musst unter der Attribut würfeln.
Und Schaden hat man meistens mit W6
gewürfelt. Ja, meistens W4. So Schadenswürfe und solche Sachen mit W6. Nein, W4 gibt es nicht.
Achso, okay, dann
W6. Das heißt, du hast wirklich nur die W10, die W20 und W6 in der Tasche.
Alles andere brauchst du
nicht. Die W100, ja,
die W10. Ja, das ist W10. Das heißt, zwei zehnseitige im Endeffekt reichen aus. Ein sechsseitiger oder zwei oder drei oder 100?
Das Maximum, was du brauchst, sind 4W6.
Also ein sehr überschaubares Würfelsystem.
Ja, im Wesentlichen schon. Also vom Würfeln her ganz simpel. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, wie funktioniert zum Beispiel das Würfelsystem generell? Also wenn du ein Attribut hast, wie die Silvia schon angesprochen hat, möglichst tief. Das heißt, du hast ein Attribut in einer Spanne zwischen 1 und 100. Also wobei 100 so das Top-Attribut ist, also das Beste, was ein Mensch halt erreichen kann, und eins halt einfach grottenschlecht ist. Eine sehr weite Spanne, gerade verglichen mit anderen Systemen. Und du musst halt mit dem W100 dein Attribut bestimmen im Wesentlichen. Du bist dann irgendwo in dieser Range drinnen. Und wenn du dann nachher würfelst, musst du halt drunter kommen, unter deinem eigentlichen Attributswert. Mhm. Und wenn du einen Fertigkeitswurf, einen Zaubernwurf oder einen Kämpfenwurf machst oder einen Abwehrwurf machst, dann wirfst du mit einem W20 und addierst deinen Wert drauf, so ähnlich wie das zum Beispiel beim D&D gemacht wird mittlerweile. Und du musst mindestens 20 erreichen. Das ist so eine Art Standardwert, den du erreichen musst. Einfach, sobald du 20 hast, hast du zum Beispiel im Kampf getroffen.
Beim Vierer. Gegner. Beim Fünfer kannst
du... Doch auch.
Achso.
Das mit 20 ist schon so.
Okay.
Und du... Meine, für die Fertigkeiten ist es im Wesentlichen dasselbe. Das ist auch was, was ich recht schön gefunden habe, dass zum Beispiel bei den Fertigkeiten es oft so ist, dass so gewisse Fertigkeiten, wo man sagt, die kann man entweder oder man kann es nicht, wie zum Beispiel so Reiten. Also, wer kann Reiten plus eins? Weißt du, wie man so, wenn man es jetzt mit irgendwelchen anderen Systemen vergleicht, das ist irgendwie ein komischer Wert, den Reiten zu haben. Entweder du kannst dich auf dem Pferd halten oder du fährst halt runter. Alte Diskussion unter Rollenspielern kennst du sicher. Und bei Midgard ist das so gelöst, dass du zum Beispiel einfach mit einem extrem hohen Wert schon anfängst. Also wenn du zum Beispiel beim Spielstart reiten kannst, dann hast du einen Reitenwert von, sag ich jetzt mal, plus 15, teilweise sogar mehr. Da schaffst du sehr viele Würfe.
Wenn man davon ausgeht, dass es sowas wie Vorherl ist, das
kann genau, man einfach. Genau, das kann man halt einfach.
Ja,
das Kampfsystem funktioniert im Wesentlichen so, du würfelst deinen Angriffswurf mit deinem Bonus auf deiner Waffe und wenn du 20 oder mehr erreicht hast, hast du den Gegner getroffen grundsätzlich, aber der kann abwehren. Der kann jetzt so eine Art Parade oder einen Ausweichschritt oder irgend sowas machen.
Aber es ist eine aktive Gegen...
Es ist eine Gegenwehr und macht einen Abwehrwurf, da hat er auch einen Wert drauf. Und wenn er denselben Wert wie der Angreifer erreicht oder höher kommt, dann hat er abgewehrt. Und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil...
Aber
Midgard ist nämlich nicht so einfach, dass es jetzt einfach nur Trefferpunkte gab, sondern es gibt zwei Sorten von Trefferpunkte, wenn man so will. Es gibt Lebenspunkte und es gibt Ausdauerpunkte. Und Lebenspunkte sind das, was der Körper von dem Helden aushält. Und Ausdauerpunkte ist halt quasi sowas wie, wie viel Energie hat der noch? Ja, wie viel Ausdauer, wie viel Konstitution ist noch in ihm drinnen? Und wenn jetzt so ein Kampf stattfindet und jemand wehrt ab einen Angriff erfolgreich, dann kriegt er trotzdem Schaden auf seine Ausdauer, weil das einfach ermüdet, das Kämpfen. Und wenn seine Ausdauer bei Null ist, dann ist es natürlich schlecht für ihn, weil dann kann er viel schlechter kämpfen, kriegt Abzüge, kriegt sehr hohe Abzüge und die Gegner können ihm recht leicht einfach niederknüppeln, kann man mal sagen. Und wenn der Gegner einem trifft und er kann nicht abwehren, das heißt, der Gegner trifft mit 25 und er würfelt 19 beim Abwehren, dann ist er schwer getroffen und er verliert sowohl Lebenspunkte als auch Ausdauer. So funktioniert im Wesentlichen das Kampfsystem.
Aber das heißt, solange die Ausdauer positiv ist, ist er eigentlich durchgängig gleich stark.
Ja, kann man schon so sagen. Zaubern kostet übrigens auch Ausdauer. Also es gibt keine Magiepunkte oder irgendwas, sondern strengt an.
Also Mana wird über die Ausdauerpunkte.
Genau, wird über die Ausdauer gemacht. Das heißt, man muss sich gut überlegen, welche Zauber das man einsetzt. Dafür sind es ein bisschen wirksamer als in anderen Systemen. Also es ist sehr selten, also wenn du jetzt gut würfelst bei deinem Zaubernwurf, ist es sehr selten, dass der Gegner den Wurf, den Resistenzwurf dann schafft gegen deinen Zauber.
Also ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich irgendwas bei Ausdauer 6 oder war das Lebenspunkte 6 gehabt? Irgendwas glaube ich war mit 6 da drauf.
Das müsste der Ausdauer gewesen sein.
Ja. Und ich kann mich erinnern, der Zauber war irgendwas bei 4 oder sowas.
Mhm.
Aber und das war eigentlich, der war noch sehr, sehr simpel. Die Auswirkungen vom Zauber, wenn man nicht alles täuscht, das waren nichts wird Bewegendes.
Ja, wie gesagt, Stufe 1 ist bei Midgard auch ziemlich weit unten.
Ja, aber wenn der Zauber jetzt, weiß ich nicht mehr, was das war, was ich damals gemacht habe, damit man sieht, wie sich das auswirkt, wenn der jetzt, was weiß ich, höherstufig ist, dann braucht er mehr Ausdauer oder bleibt er auf demselben Ausdauer?
Aber du hast ja ganz mehr Ausdauer.
Also du kriegst ja Ausdauer dazu. Das wollte ich noch, reden wir dann.
Dann hat man ja eigentlich zum Beispiel 26 Ausdauer, Du hast halt dann...
Ja sicher, aber das ist halt auf das, was ich gerade rausgeholt habe. Mir ist das bewusst, dass wenn du jetzt einen Charakter hast, der gewisse Erfahrung hat, dass der mehr Trefferpunkte, also mehr Leben hat, mehr Ausdauer hat und so weiter, auf einmal verbrauche ich dann bei dem Zauber, der ja auch mitwächst, mehr oder weniger wahrscheinlich.
Na, du hast zum Beispiel nicht mehr denselben Zauber, was du am Anfang gehabt hast.
Immer das, oder?
Der kostet immer nur das Gleiche.
Also du hast zum Beispiel den Zauber, weiß ich noch, bei deinem Charakter, Macht über Unbelebtes gehabt. Das ist so eine Art Telepathie. Halt 10 Sekunden kannst du irgendeinen Gegenstand, ich weiß nicht, 25 Kilo oder sowas, bewegen. Ist halt ein ganz simpler Anfängerzauber für eine erste Stufe Zauberer, mehr oder weniger. Und ja, der kostet halt, glaube ich, 2 AP. Bei Midgard 4, keine Ahnung. Und es ist am Anfang viel, aber später wird es dann nicht immer weniger. Und es ist eigentlich eher so ein Nützlichkeitszauber, wenn man so will.
Aber der Zauber skaliert dann auch?
Also der wird nicht stärker von den Auswirkungen her, aber der Zaubernwert wird höher. Das heißt, Gegner, wenn du jetzt zum Beispiel den Zauber einsetzt, was durchaus eine Möglichkeit ist, um jemandem die Waffe zu entreißen, und du machst das als erste Stufe Charakter und du machst das als 10. Stufe Charakter, ist ein Unterschied, weil einfach mehr Zaubernwert da ist beim 10. Stufe Charakter und das leichter wird, das Entreißen.
Okay, jetzt bin ich dabei, weil eben der Zauberprobe Wahrscheinlichkeit höher ist und dann dem Gegner noch übersteigt und dementsprechend. Okay. So ist man muss da ein bisschen anders denken.
Vielleicht ein bisschen anders. Ja, was ich dann sagen wollte, so diese ganzen Lebenspunkte-Sachen. Das Spannende ist, dass Lebenspunkte, also die erste Kategorie von diesen Trefferpunkte, nicht steigen oder so gut wie nicht steigen im Zuge der Abenteuerlaufbahn. Wie viel das dein Körper aushält, ist ja das, bleibt gleich, wird nicht mehr. Nur deine Ausdauerpunkte steigen. Das heißt, du hältst mehr leichte Treffer, die du abwehrst, aus, aber schwere Treffer hältst du.
Die Kondition wird besser,
genau.
Der Körper bleibt gleich.
Der Körper bleibt gleich. Was ein bisschen so ein Gefühl von Realismus reinbringt, finde ich. Also, weil oft ist mit den Trefferpunkten schwierig zum Vorstellen ist, so von wegen, ich habe jetzt 100 Trefferpunkte und 10 Leute hauen mit Schwertern auf mich ein. Es ist auch das von Midgard nicht in Wirklichkeit hyperrealistisch oder so irgendwas, aber ich finde, es gibt ein bisschen mehr Gefühl von Realismus. Finde ich nicht so schlecht, muss ich sagen.
Als Zauberer bist du jetzt schön flexibel, du hast eigentlich immer gleiches Ausmaß an Punkten, die du ausgeben kannst. Also das ist ziemlich gut eigentlich.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, so das klassische Multiclassing, wie du es bei D&D hast, gibt es eigentlich nicht, weil es keinen Sinn macht.
Doch, gibt es eigentlich schon. Also manchmal macht es Sinn, gerade wenn du zum Beispiel so Zauberer hast und so. Also, wie soll man sagen, es gibt Sachen, die sehr teuer zum Steigern sind. Und es gibt Multiclassing-Charaktere, die das dann zum Beispiel billiger machen. Wenn du zum Beispiel einen Magier spürst, du kannst zwar kämpfen lernen mit deinem Magierstab, das so eine Art magische Waffen ist, die so jeder Magier irgendwie so von seinem Lehrmeister kriegt oder irgendwas. Kannst es auch gut lernen, aber ein Schwert kannst du halt irgendwie schwer lernen. Das kostet sehr viel Erfahrungspunkte, weil das halt einfach irgendwie konträr zu deiner Ausbildung ist. Du musst halt viel reinstecken. Und wenn du jetzt sagst, ich will von Anfang an einen Charakter spielen, der beides kann, der halt mit einem Schwert in der einen Hand, mit der magischen Komponente in der anderen Hand durchs Leben streift, dann ist das eben die Möglichkeit dafür, ein Multiclassing-Charakter. Gibt es sowohl in Midgard 4 als auch in Midgard 5 Regeln dafür. Kann man sich teilweise sogar selber zusammenstellen.
Hast es anders gesagt, wenn das dann klassisches Beispiel ist, ein Magier, bei vielen Systemen ist es so, dass er wieder ein Schwert tragen darf, nur irgendwie Eisenrüstung oder irgendwas anderes. Gibt es diese Einschränkungen für die jeweiligen auch oder ist nur, weil er die Fertigkeit nicht
kann? Also es gibt keine sozialen Einschränkungen, so wie bei DSA. Also von wegen, ein Magier darf keine scharfen Waffen tragen oder keine Ahnung was, kein Bierhänder tragen oder sowas, sondern es gibt nur die Einschränkung, dass zum Beispiel für diese Magie, die Magier anwenden, große Mengen an Metall hinderlich sind am Körper. Das heißt, ein Magier kann eine Lederrüstung jederzeit tragen oder irgendeine andere magische Rüstung aus gehärtetem Drachenhaut oder so irgendwas, kein Problem. Aber ein Plattenpanzer nicht, weil dann kann er zwar, aber er kriegt Abzüge auf Zaubern. Das ist halt einfach die simple Regel. Und das verhindert es auch, dass zum Beispiel jetzt der Magier viel mit Plattenrüstung herumrennen wird. Ein Priester zum Beispiel kann das dann wieder schauen, weil der hat halt seine Wundertaten und die werden ja eigentlich von einem Gott gewirkt. Also
ist wieder die Art und Weise, was du machst, der Unterschied, okay. Mhm. Was hast du für Charaktere bis dato gespielt?
Gute Frage.
Oder anders gefragt, Welche Charaktere oder welche Charakter ist dir besonders in Erinnerung?
Angefangen habe ich mit einer Ermittlerin. Also das war eigentlich ein sehr kampflastiger Charakter.
Aber du irrsinnige Werte gewürfelt hast.
Moment, stopp. Du hast gesagt, irrsinnige Werte gewürfelt und vorher hast du gesagt, das ist ein Point-by-System.
Bei der Charaktererschaffung.
Du kannst beim du würfelst die Attribute aus und den Rest kaufst du.
Die Attribute sind gewürfelt, ja. Also ich kann das genau erklären. Also du würfelst zum Beispiel, wenn du einen Charakter erschaffst, du hast 6 Grundattribute und mehrere abgeleitete Attribute und du würfelst für jedes Attribut 2-mal, nimmst das Bessere und das ist dann der Attribut.
Okay.
Es gibt ja nur verschiedene Systeme, ja. Verteilschlüssel für das Ganze, aber das soll jetzt keine Rolle spielen. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt auch theoretisch einen Charakter würfeln, der Scheißattribute hat. Das ist da, ist relativ oldschool, was das betrifft, die Attribute. Bei Midgard 5 ist jetzt nicht mehr ganz so relevant. Aber halt, wenn du zum Beispiel gut kämpfen willst, ist es nicht schlecht, wenn du viel Stärke und viel Geschicklichkeit hast. Ne? Also, aber das heißt halt auch im Umkehrschluss, auch wenn du einen Kämpfer spürst, also einen Kämpfer als Klasse, kann es sein, dass Ermittlerin, weil sie bessere Stärke und bessere Geschicklichkeit würfelt hat, mehr Schaden im Nahkampf macht, wie du als Kämpfer. Das kann auch passieren. Das ist halt, ja, mit dem muss man jetzt recht kommen können, Herr Midgard.
Ein Charakter, den ich wirklich lang gespielt habe, war eine Schamanin. Mhm. Und das war ziemlich lustig eigentlich. Also ich wollte eigentlich gar nicht mitspielen und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele doch mit und haben am Tisch den Charakter gewürfelt. Und das war ziemlich lustig eigentlich, weil ich habe recht erfreut gehabt damit. Also es war einfach so schön, wenn man dann halt ein Spiel hat, wo man spontan starten kann und den Charakter wirklich lang spielt und erfreut hat damit.
Der hat dann einen anderen Spielercharakter geheiratet und so. Was haben wir dann nur alles gehabt? Dann hat er, du warst einmal als Eisstatue irgendwo eingefroren.
Ja, das war lustig.
Hast du mal kurzfristig einen Bösewicht gespielt und dann hast in dem einen großen Abenteuer im Land, das nicht sein darf, hast dann irgendwie diesen Windgeist, glaube ich, mit dem hast dann so Freundschaft geschlossen.
Dann haben wir gesagt, dass ein Charakter dann zum Priester wird, glaube ich. Haben wir
ja, das war so ein bisschen
also der
das
hat Outro recht
vom Charakter gewesen, weil wir halt auch sehr lang gespielt haben.
Aber das war spannend eigentlich, diese Entwicklung da.
Wenn du jetzt wieder in eine neue Gruppe oder Runde oder Kampagne einsteigen würdest, würdest du wieder Schamane nehmen oder würdest du was anderes probieren?
Auf jeden Fall was anderes. Also das habe ich wirklich so lang gespielt. Und wir haben ja dann auch wieder was Neues gespielt. Dann habe ich Heilerin gespielt mit den neuen Midgard 5 Regeln. Das war ein neuer Charakter mit so Tränke. Also die haben so einen Tränkebrauheiler. Das ist ein interessantes Konzept, kenne ich von keinem anderen System, wo man halt dann, ich glaube, man hätte den Charakter anders erschaffen können. Da habe ich mir aussuchen können, ob ich richtig heil oder mit Tränke heil, oder?
Richtig heil, das ist ja eine richtige Heilung gewesen.
Nein, also das heißt, durch Magie oder durch Tränke, so gesehen wahrscheinlich, oder?
Also das gibt halt so dieses magische Handwerk bei Midgard, Taumaturgie nennen sie das da ein bisschen. Und das ist halt einer, der halt dann, der braut so Tränke zusammen und lädt die irgendwie magisch auf und dann verabreicht er die wen.
Gut, dass du sagst, das Konzept des Taumaturgen war für uns damals nicht wirklich greifbar. Das kann man nur erinnern. Das hat an jeden interessiert und keiner hat sich drüber traut.
Es traut sich auch selten jemand drüber. Taumaturg ist ein ganz spezialisierter Magiecharakter, ein magischer Handwerker. Also man kann so sagen, die arbeiten mit Magie oft zusammen. Magieakademien bilden oft beide aus. Das ist so der Hintergrund, kann man mal so sagen. Und die Taumaturgen, die zaubern halt, indem sie zum Beispiel irgendwelche magischen Siegel aufmalen oder irgendwelche Runenstäbe machen, die es dann zerbrechen. Und das ultimative Ziel von so einem Taumaturgen ist, dass er halt zum Artefaktmagier wird, dass er halt richtig lernt, wie man magische Artefakte herstellt, magische Zauberstäbe, die halt dann von sich aus irgendwas bewirken oder Schwerter oder keine Ahnung, Rüstungen. Das ist halt so das Ziel von dem. Und alles, was er vorher kann, ist sozusagen Übung. Das Ganze mit den Siegeln und die Runenstäbe, das ist Übung. Ich habe die Certain in Aktion gesehen, die wenigsten Spieler trauen sich da drüber. Und ich finde ehrlich gesagt, eher so ein NSC-Konzept.
Ist es sowas wie, der Vergleich hinkt massiv, aber sowas wie der DSA-Schelm. Gut, dass es nicht gibt, dann kann er wieder einen Söldner spielen.
Nein.
Es ist eher so, dass du halt
die Erklärung dafür, für das, dass es coole magische Gegenstände gibt, oder?
Ja, ein bisschen auch, und dass man halt dann quasi so einen zusätzlichen Charaktertypus irgendwie hat. Aber es ist jetzt irgendwie von der Spürbarkeit nicht so toll.
Weil es also so viel Zeit braucht.
Ja, das auch. Und es kostet viel Geld. Und also jeder von diesen Runenstäben oder Zaubersiegel kostet halt Geld. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du sowas machst, Geld reinstecken.
Das will man einfach nicht eigentlich.
Mühsam werden irgendwo. Und die Auswirkung von diesem Zeug ist auch gering, wenn es jetzt das mit dem, was die Magier bewirken können, vergleichst, ist es halt irgendwie, ja. Also du musst dann zum Beispiel, um jemanden seinen Geist zu beeinflussen, mit irgendeinem Geistbeeinflussungszauber, teilweise dem das Siegel auf die Stirn malen. Weißt du, wie man? Es ist zwar nicht so konzeptuell mäßig, aber es ist nicht praktikabel.
Also wenn ich Geschichte erzählen will, super geil als Idee, aber...
Ja genau, das ist halt eher so, ich sage, es ist ein NSC-Konzept und es ist jetzt nicht was ich am Spieler wirklich empfehlen würde.
Aber das mit den Tränken hat gut funktioniert. Also das ist halt so, dass man halt, ja, wie heutzutage, man geht zur Apotheke und kriegt, also ich habe für jeden Zauber irgend so was zusammenpanscht und habe dann auch immer, glaube ich, dann so zum Beispiel persönliche Komponenten von dem, also ich habe dann auch die Tränke speziell für einen Mitspieler gemacht und dann habe ich gesagt, da brauche ich was von dir. Das war eigentlich ein Spaß, also das war ein guter Test. Also es ist auch mal interessant, neue Versionen auszuprobieren und schauen, was kennen die, und der Charakter ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Also grundsätzlich, du bist für alles offen, mehr oder weniger?
Ja, also ich glaube schon. Also gerade wenn man lang spielt, finde ich, schränkt man sich einfach ein, wenn man, also ja, wenn man jetzt so Kurzzeitspieler ist und man spielt 2 Jahre viel und man spielt 2 Jahre nur Krieger, dann ist das vielleicht...
Du musst ja sagen, dass Midgard so ein System ist, das halt, wo die Spieler schnell mal zu magische Charaktere tendieren. Also es gibt ganz wenige, die jetzt so...
Stimmt. Bei der letzten Runde wollte fast jeder Mag.
Ja, oder zumindest irgendwie ein bisschen Magie in der Hinterhand haben. So irgendwie. Also so reine als wirklich.
Plan B oder?
Nein, ich glaube einfach, weil es interessanter ist. Also so, man hat dann ein bisschen einen Hintergrund, man hat dann irgendwelche Fähigkeiten, mit denen man zum Beispiel was entdecken kann oder so irgendwie. Solche Sachen.
Aber ist da nicht auch der Umkehrschluss, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit DSA, was ein sehr komplexes Magiesystem hat, dass das System von Midgard doch verhältnismäßig einfach ist? Nicht ganz so einfach wie das für D&D, wo ich sage, okay, ich habe jetzt 5 Zauber, die kann ich machen und das war's.
Sag du, dass das D&D-System einfach ist. Ja?
Ich kenne es jetzt nur für die ersten paar Level. Und ich rede jetzt nicht für die Computerspiele.
Okay, ja. Naja, also es ist praktikabler, sage ich jetzt einmal, als das DSA-Konzept. Ich habe ja beides gespielt, ich habe ja lange DSA gespielt, als Spieler zumindest. Und ich muss sagen, also beim DSA, es gibt ja dann DSA 4 zum Beispiel extrem viele Varianten von irgendeinem Zauber. Du musst jeden Zauber einzeln steigern, die richtigen Attribute haben dafür und so fort. Ja.
Und bei Midgard macht es halt dann schnell mal gut Wumms. Also du suchst da den Zauber aus und kannst halt...
Und du brauchst dann zum Beispiel auch nicht so, ich weiß nicht, mehrere Kampfrunden gibt es zwar, Zauber, wenige sind das, wo du mehrere Kampfrunden brauchst, bis dass du mal überhaupt anfangen kannst zum Würfeln. Bei Midgard sind die meisten Zauber eher so, dass das zumindest in einer Kampfrunde wirken kannst, was das irgendwie flüssiger macht. Das ist schon ein Vorteil, finde ich.
Aber ich glaube, die Zauberer sind halt auch gern gespielt wegen einem Heilen, weil das halt dann auch nicht so ist wie beim neuen D&D, dass das so easy geht, dass man eh dauernd jeder Charakter voll ist, sondern man braucht schon einen Heiler.
Also Heilung im Kampf zum Beispiel gibt es bei Midgard eigentlich so gut wie nicht. Das ist magische Heilung im Kampf, natürlich meine, sondern das ist noch ein Kampf.
Und so ist es auch limitiert eigentlich. Pro Tag ist limitierend.
Teilweise gibt es viel Heils, aber sonst so einmal pro 3 Tage kannst du dich damit heilen, weil sonst werden die Kräfte deines
Körpers. Ja, aber dafür hast du das Konzept vom Durchschnaufen.
Das ist mit DAP, ja. Genau. Das gibt es auch. Das ist halt einfach, wenn du keine Ausdauerpunkte mehr hast, das ist diese zweite Kategorie von Trefferpunkten, die man steigern kann und so. Und wenn man Zeit hat, kann man sie irgendwo hinsetzen, durchschnaufen, kriegt man wieder 1 bis 2 Ausdauerpunkte zurück.
Die können lebensrettend sein.
Die können lebensrettend sein, ja.
Ja, wobei ich sagen muss, aus meiner Erfahrung noch mit dem One-Shot, was wir gemacht haben, es kann auch sein, dass nicht so wie bei anderen Systemen, ja, du machst halt mal viele Entscheidungen, dann hast du, was weiß ich, 3, 4, 5, 10, 100 Gegner extra um, sondern es kann sich schon rächen. Auch wenn nicht vielleicht gleich direkt oder unmittelbar nach der Fehlentscheidung, sondern vielleicht da erst so 6, 7 Kampfrunden später.
Ja, was halt ziemlich gemein ist, ist, dass halt so auch die Gegner kritische Treffer-Tabellen haben im Wesentlichen und die können dir theoretisch sogar einen Arm brechen im Kampf, was kacke ist.
Und was gerade extrem lang zum Heilen braucht.
Was extrem lang zum Heilen braucht. Aber das kann im Kampf passieren und das sorgt dafür, dass sich oft die Spieler sehr gut überlegen, ob sie kämpfen. Das ist so, weiß nicht, ob man das positiv oder negativ sehen kann. Manche würden das sicher negativ eher sehen, dass sie halt dann im Kampf aufpassen müssen, dass sie sich nicht brutal überall reinstürzen.
Würdest du sagen, sind diese Tabellen vergleichbar wie diese Tabellenbücher, wie man es von Rollmaster kennt?
Die Light-Version.
Also so eher so wie Hub-Light oder wie es heißt?
Ich weiß nicht, Rollmaster ist ja so Mers, mehr oder weniger.
Mers ist im Prinzip ein Deveriat von Rollmaster. Hub ist was wie die Light-Version von Rollmaster und Aborea ist die Light-Light-Version davon.
Ja.
Nur halt von einem Deutschen.
Ich habe Mers eine Zeit lang gespielt als Spieler. Und ja, es ist vergleichbar, aber bei Mers waren halt die Würfe krasser. Also da hat es teilweise wirklich extrem arge Effekte gegeben von dem, was du würfeln hast können auf diese Tabellen. Das gibt's nicht. Aber ja, ich meine, du kannst es ja anschauen. Zum Beispiel, wenn du jetzt die kritische Tabelle so anschaust, da würfelt man wieder mit einem W100. Und wenn du zum Beispiel ein niedriges Ergebnis wie 11 bis 20 war, das Schock. Opfer kann eine Runde lang nicht angreifen. Muss da Runden aussetzen, ist kacke, aber nicht so blöd, oder? Oder ein bisschen Hecher, 41 bis 47, Verletzung im rechten Arm. Der Arm kann 2 bis 6 plus 7 Tage lang nicht benutzt werden. Und dann gibt es ja noch die Variante mit besonders schwere Verletzung am Arm. Zu 30% wird der Arm abgetrennt oder dauerhaft verkrüppelt. Pech, oder? Solche Sachen kann es auch geben.
Ich gehe mir davon aus, du warst auch Spieler.
Midgard? Ja, bei ihr war ich mal Spieler. Aber das Problem ist, es ist ein Randsystem bei uns, zumindest
mit in unserer Breite. Mit 1880 habe ich einmal gemessen.
Was ist da der Unterschied dazu? Zum das klassischen Midgard?
Midgard 1880 eher wie Cthulhu ist, nur ohne Cthulhu.
Also es spielt auf unserer Welt im Jahre 1880 rundum.
Also viktorianische Gaslicht oder Gaslight, wie man das sagt.
Naja, sehr in Deutschland. Und es geht halt darum, dass du spürst halt irgendwelche Leute aus derer Zeit, die irgendwelche Berufe haben aus derer Zeit. Und du kommst halt meistens irgendwie, wirst du halt in übernatürliche Dinge verstrickt. Da gibt es halt Abenteuer, also eins gibt es, wo es um einen Werwolf geht, der irgendwo sein Unwesen treibt, so klassische Sachen eher. Das ist eigentlich eine Art 1880er Ableger von Midgard, selbes Regelwerk im Wesentlichen, nur halt auf diese Zeit.
Und also ein Setting-Box, weil Buch ist ja das nicht, was du siehst.
Es ist eine Box, ja. Ich glaube, ich habe Buch auch irgendwann. Es gibt sogar zu der Kampagne, was ich mit euch als One-Shot angefangen hätte.
Oh, das schaut ja richtig brutal aus.
Ich glaube, das ist ja das Bild von diesem Werwolfsabenteuer.
Das ist aber kein Werwolf, das ist was anderes.
Nein, das soll Werwolf sein. Die Mitte sind irgendwie ein bisschen komisch. Das ist ein Abenteuer. Sturm über Ägypten ist quasi das Pendant zum Sturm über Mokattam, das, was wir mit euch angefangen haben, nur 1880. Ne? Hab ich nie gespielt.
Das schaut voll frisch aus, das Buch.
Ja, das will keiner spielen. Das ist halt so, ich sage aber, Fantasy ist so der kleinste gemeinsame Nenner für die meisten Leute, die was Rollenspielen wollen. Alles andere ist zu partikular und Spezialinteresse.
Und vor allem die Leute, die 1880 gern spielen, da gibt es für andere Systeme, die in den...
In das schlagen, ja.
In das schauen.
Die meisten spielen dann Cthulhu oder so.
Mittlerweile, glaube ich, wahrscheinlich auch Hexen oder so.
Aber das ist keine Ahnung. Wesen ist ja...
Ja. So, alles geht in diese Richtung.
Wenn du sagst, du warst im Normalfall oder so gut wie nie Spieler, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wenn du Spieler sein hättest können oder sein werden würdest, wo du sagst, okay, die Region hättest gern bespielt, vielleicht mit so einer Charakterausprägung oder Funktion, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das war's?
Da gab es vielleicht sogar mehrere Sachen, was ich gerne spielen würde. Also als Spieler würde ich zum Beispiel gerne einmal in Aran spielen. Das ist so eine Art Persien, Midgard-Persien, wenn man so will. Und da zum Beispiel einen Feuerbeschwörer spielen, war ziemlich lustig. Oder wenn man zum Beispiel, einmal war ich ja Spieler, habe ich Kantanbaran gespielt. Das ist dieses fernostasiatische, chinesisch-japanische Setting irgendwie. Da haben wir schon mal gespielt. Das würde ich gerne vielleicht sogar nur mal spielen als Spieler und würde dann vielleicht irgend so einen Kampfmönchartigen Gidoka, heißen die dort, so Körpermagie, kann auf Bambusspitzen laufen und so. Sowas würde ich vielleicht nochmal gerne spielen. Fandet ihr auch witzig. Sonst noch was? Es gibt ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich würde vielleicht sogar tatsächlich, aber mal vorher ein bisschen den gebasht haben, irgendwo mal einen Thaumaturgen spielen. Einfach nur, weil es irgendwie lustig ist. Und weil man den Charakter nicht ganz so ernst nehmen kann. War mir aber gar nicht so wichtig, in welchem Land, sagen wir jetzt einmal. Kunta Alba sein oder so.
Anders. Wenn jetzt irgendwer sagt, okay, ich würde gerne spielen wollen, Spieler, Spielleiter, das ist wurscht, oder beides. Was würdest du sagen, war die erste Publikation, die Sinn macht, sich mit dir auseinanderzusetzen? Muss man das Grundregelwerk nehmen oder nicht? Gibt es andere Möglichkeit? Aus deiner Sicht, gibt es das, was Sinn macht? Gibt es das, was eher unsinnig ist?
Sicher, da gibt es, ich hätte normalerweise vor ein paar Jahren gesagt, kauft euch die Runenklingen, da ist alles drinnen. Das ist eine Anfängerkampagne. Ich glaube, du kennst das eher. Du wirst auf mich gedeutet. Die hat dann ein Einführungscomic, alle wichtigen Regeln sind im Wesentlichen drinnen. Mittlerweile das einzige Manko, die Runenklingen sind Midgard 4. Also sind auf Midgard 4 ausgelegt, nicht auf Midgard 5. Und das kann theoretisch, wenn dann irgendwie ein Umstieg stattfinden sollte, ein bisschen eine Konfusion hervorrufen, sage ich jetzt einmal. Also
auf ihren ersten Eindruck, wie es sich anfühlt, wie man damit umgeht, auf beide Seiten vom Schirm mehr oder weniger. Drinnen, alles.
Die bringen auch immer wieder bei Midgard, oder es gibt zumindest dieses, da gibt es auch Anfangsabend eine Raub der Reliquie, die kann man, glaube ich, gratis downloaden, mit gratis Einführungsregeln, ist zum Probieren sicherlich auch cool. Gibt es, glaube ich, auf dem aktuellen Regelwerk, kann ich da auch nur empfehlen. Es gibt sogar eine längere Kampagne zum Gratis-Downloaden. Also da gibt es ziemlich viel, was du eigentlich für umsonst kriegst bei Midgard. Ich hoffe, dass es noch gibt. Es hat es zumindest vor ein paar Jahren noch gegeben. Das ist der Rote Ritter. Das ist eine Kampagne eben in Alba, also in diesem schottischen Reich. Ist sogar relativ lang. Also kann man sicher einige Abende damit spielen.
Gibt es so ein Solo-Abenteuer? Nein.
Also Midgard ist so ein Rollenspiel. Das erstens einmal, es ist nichts für One-Shots. So, wir haben zwar mal einen One-Shot gespielt, aber das war ein Auszug aus einer größeren Kampagne. Und es gibt ganz wenig Abenteuer, die so wirklich One-Shotig sind. So, du kannst jetzt in 3 Stunden ein Abenteuer erleben, das sich komplett anfühlt. Eher weniger. Gibt's ganz wenig nur. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen Gegensystem, finde ich. Weil, die meisten Sachen sind darauf ausgelegt, die meisten Abenteuer sind darauf ausgelegt, dass man jetzt so Geheimnisse erfährt und wie viele Geheimnisse kannst du in 3 Stunden aufdecken.
Das heißt, wie viel sind, wie wir gesagt haben, W20, W10, W6, mal grundsätzlich, dann entweder
auf die Homepage gehen, auf die Homepage downloaden. Raub der Reliquie mit Einsteigerregeln oder so, kann man sich schon auf jeden Fall mal anschauen.
Und wie groß soll die optimale Gruppengröße sein? Also Standard so 3 bis 5 Spieler fertig oder gibt es Erfahrungswerte, dass du sagst, okay, weniger ist mehr?
Es gilt eigentlich so mehr oder weniger das, was für alle Rollenspiele gilt. Also ich würde jetzt nicht sagen, was einen groben Unterschied macht. Ich würde es nicht mit 6 Leuten spielen oder nicht mehr. Ich habe es schon mal mit 6 Leuten gespielt, aber ich finde, dass das einfach zu viel ist. Eine gute Gruppengröße, 4 Leute wahrscheinlich, war optimal. Aber hey, wenn man will seine Freunde nicht aussehen aus der Gruppe, also geht natürlich mehr auch.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut mit der Gruppengröße. Es ist eh wie in alle Systeme, je mehr Spieler, desto weniger ist die Meisterzeit pro Spieler von Einzelnen. Ja.
Ich würde es nicht online spielen, wahrscheinlich.
Ja.
Ich würde es nicht online spielen wollen, weil
das Geheimnisse auf Decken ist online sicher nicht so.
Außer vielleicht mit 3 Spielern könnte ich mir das vorstellen.
Ich finde, dass, glaube ich, Midgard mit 3 Spielern vielleicht, ich glaube, 4 Spieler ist besser, weil das Geheimnis aufdecken, da brauchst du halt dann auch immer ein bisschen einen Neugierigen. Also wenn's
du meinst, dass irgendjemand einmal ausfallen kann? Also.
Ja. Wobei ich finde, man braucht schon eine gewisse Grundneugier, gerade wenn man dann länger spielen mag oder so. Weil das Geheimnis aufdecken, das ist halt dann nicht so wie bei einem Dungeon, das so brettspielartig dann manchmal abgehandelt wird. Da muss man dann schon ein bisschen Liebe zum Detail haben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, das sollte auf alle Fälle einer mitschreiben oder wenn nicht jeder für sich selbst da?
Wir haben meistens zumindest einen gehabt, der mitgeschrieben hat. Das hat dem Ganzen recht gut da.
Aber es zwei Leute haben immer genau mitgeschrieben.
Ja.
Die anderen haben da kurz Notizen gemacht. Also
es kommt immer darauf an, wie konzentriert jemand beim Tisch ist und so. Und wenn jetzt jemand voll konzentriert ist und sich das alles merkt, hey, warum nicht?
Ja,
das macht ist keine Aufzeichnungen im Wesentlichen.
Klar,
ja. Wenn die Gruppengröße Spieler plus drei Personen ist, ist natürlich aus meiner Sicht immer vorteilhaft, weil du hast nie 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 bei irgendeiner Entscheidung. Sondern hast immer eine Mehrheit. Hast immer eine Mehrheit, ja. Und ich glaube, dass vom Gefühl her bei 3 Personen immer schneller durchkommst, als wenn du 5 oder 6 oder 7 hast. Nicht nur aufgrund dessen, weißt du, du mit den Leuten zusammenreden musst oder was. Gibt es sonst noch irgendwas, was es loswerden wolltet oder loswerden wollt?
Ja, Meister, die langfristig meistern sollen viel und gern lesen. Das ist sicher wichtig.
Viel und gern lesen. Zwecks einlesen und Hintergrund aufsaugen, oder?
Es ist ein System, was viel Material hat und das soll man einfach gern verwenden und genießen, dass es da ist. Und es ist ja dazu ausgelegt, dass man da einfach einmal ein bisschen schmökert und im Monsterhandbuch nachschaut und dann ein bisschen überlegt, was ist das für ein Monster. Da braucht man einfach eine Freude dafür.
Das heißt, man sollte ein bisschen so Tolkien-esk sein, im Sinne von, ich habe ein dickes Buch und das ist ein Reiseführer und den soll ich mir auf mich einprasseln lassen.
Ja, genau.
So in die Richtung, okay.
Naja, es sind halt so so klassische Abenteuer. Man kann die durchaus auch als Spielleiter oder wenn man Spielleiter sein möchte, mal lesen und ja, sie vielleicht ein bisschen mitreißen lassen, weißt du, ich meine?
So eher wie ein guten Roman.
Ja, manche sind auch wirklich so ein bisschen romanhaft, manche Abenteuer, was da so gibt für Midgard.
Beides finde ich auch ein bisschen schwierig ist. Also wenn man jetzt
das mit anderen Systemen
vergleicht, also da gibt's einfach oft Abenteuer, die sind fix fertig, die spürst. Aber wenn du dann so ein Abenteuer hast, was so gut zum Lesen ist, wie ein Roman, dann musst du das zerstückeln und der Spielleiter schon das Know-how haben, wie bringe ich diesen Roman auch am Tisch rüber, weil die Spieler handeln meistens nicht in der Reihenfolge, wie das ein Romanheld machen wird. Und das ist was, wo man einfach ein bisschen drauf gefasst werden muss. Also gerade gewisse Autoren sind dann schon bekannt dafür, für Abenteuer, die was sehr verschachtelt sind, wo es 3 verschiedene Handlungsstränge gibt. Das ist
aber die Ausnahme. Das ist aber die Ausnahme, muss man auch sagen.
Sag ich ja, gewisse Autoren sind dafür bekannt. Aber es ist die Ausnahme. Also das, was ich gespielt habe, ist eigentlich klar und gut nachvollziehbar, aber es gibt halt das ganze Spektrum, also es gibt vom Einsteigerabenteuer bis zum fortgeschrittenen Abenteuer. Aber als Einsteiger sollte man sich halt dann nicht so ein romanhaftes Ding nehmen, weil das ist einfach schwerer zu meistern. Finde ich aus meiner Erfahrung. Also, voll gut. Jo,
ich muss sagen, dass die meisten Midgard-Abenteuer schon ein bisschen vorbereitungsintensiver sind wie Abenteuer aus anderen Systemen. Was jetzt zu kennen. Oft zumindest. Weißt du halt wirklich auf einige Personen aus, die dann irgendwelche Handlungen setzen und so.
Anders gefragt, ist Midgard ein System für einsteigende Spieler?
Auf jeden Fall.
Für einsteigende Spielleiter?
Eher nicht.
Aber grundsätzlich, wenn irgendwer schon mal was geleitet hat im Fantasy-Bereich, wird es sich eher einfach.
Also man muss halt auch dazu sagen, das ist halt eher sowas. Wenn du jetzt offizielle Abenteuer spielen willst, die halt oft halt ein bisschen komplex sind von den Handlungen her, dann ist das nicht das, was jetzt ein Einsteigermeister oft anzieht, weil es halt vielleicht überfordernd wirken kann. Für manche? Bin mir nicht sicher.
Ist schwierig. Also ich würde es mir so sagen, wenn ich jetzt hergehe, sage, okay, der Klassiker bei DSA, der geleitet werden will, ist die G7. Mhm. Wurscht, wie oft das abbrochen wird, wurscht, wie viele Freundschaften das daran zugrunde gingen. Aber der Anfängersicht, boah, ist episch, muss ich machen.
Ja.
Und scheitert damit grundsätzlich dran.
Ja.
Das Maßgriff, das ist ja relativ groß, und das andere, was du genannt hast, was ja ähnlich ist wie die G7, so von der weltumfassenden
Zyklus der zwei Welten, ja, es sind ja, vier Abenteuer gleich.
Gehe mir davon aus, dass das kann irgendwann gleich sagen kannst, okay, nimm das, du wirst glücklich mit deiner Runde, die falschen Einstiegsdrogen.
Auf jeden Fall. Also ich würde einem Einsteiger-Spielleiter empfehlen, dass er sich vielleicht irgendwelche Alba-Abenteuer besorgt. Die sind oft simpler und die sind halt so vielleicht ein bisschen eingängiger vom Ton her. Ja.
Das Halblingsabenteuer ist sicher ein
cooles. Ja, aber das ist nichts, was jetzt, das ist vielleicht so, das ist das eins von den wenigen One-Shot-Abenteuer, aber du hast jetzt vorgefertigte Charaktere. Und die meisten Spielleiter, die jetzt eine Runde anfangen wollen, die jetzt länger geht, wollen ja dann, dass sie neue Spieler eigene Charaktere machen und so, oder? Nehme ich zumindest an.
Ich habe es bis dato in einer Runde gehabt, dass wer seinen Einstiegscharakter übernommen hat in die fixe Runden. Aber sonst kenne ich es eigentlich auch nur so, dass die Leute dann fleißig am Mandel bauen sind.
Das taugt ja nicht meistens auch recht. Und da kannst du natürlich dann sowas nicht spielen. Wie das große Abenteuer der kleinen Halblinge. Bah, ja, also ich glaube, man muss einfach klar anfangen, mit kleinen Schritten anfangen. Man sollte sich wahrscheinlich, wenn man anfangen will, einmal dieses Raub der Reliquie mit den Einstiegregeln overladen, schauen, ob einem das taugt. Wann einem das taugt? Grundregelwerk und Arcanum kaufen, das sind die zwei Grundbücher, mit denen man eigentlich schon so gut wie alles spielen kann. Und dann vielleicht irgendein Abenteuer. Irgendeins, das nicht allzu dick ist und mit dem einfach einsteigen. Der Rest wird sich eher geben, weil das Schöne bei diesem Midgard-Abenteuer ist, jedes Midgard-Abenteuer ist ja irgendwie, wie wir schon gesagt haben, so eine Art Geheimnisaufklärung, und man kriegt da immer mehr von der Welt mit. Und es wird dann einfach immer mehr, das Wissen um die Welt wird mehr, die Hintergrundkenntnis wird mehr, und dann kann man sich auch an die Größeren heranwagen. Das heißt, man sollte das stückchenweise einfach machen, und dann passt das schon. Also wir haben das auch so gemacht, wie ich zum Midgard-Spielen angefangen habe, dass ich einfach mit den kleinen Abenteuer angefangen habe, die einfacheren, und dann weitergegangen bin und immer komplexere einfach angefangen habe und so, ja.
Weil man sagen muss, dass die kleinen, einfachen Abenteuer sicher genauso viel Spaß machen als Spieler. Also das ist für jetzt, finde ich, auf jeden Fall. Nur weil es unter der Rubrik einfach fallen für den Meister, ist auf jeden Fall für den Spieler sicher genauso spannend und interessant.
Eure Impressionen von Midgard, und hofft, dass wir den einen oder anderen Interessenten für Midgard begeistern haben können durch das. Danke.
Ja, gern geschehen.
Dankeschön.
War nett, wieder mal über Midgard reden zu können.
Tschüss.
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 Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.